Ich glaube, wir sind drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die Sendung, wo auch vor Sendebeginn noch intensiv debattiert wird über die Themen.
Das war nur ein Test, vergesst das alles, hier kommt das Intro.
Ja, aber und genau.
Nach einem Spot geht's los.
Na ja, ja.
Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zu Bundesliga, der einzigen Fußballsender der Welt, live.
Sie werden so schnell groß. Das ist so schön zu sehen.
Ja. Weißt du noch, wie er den Button hatte in seiner Ecke und den nicht getraut hat,
kaum drücken, getraut.
Wir nach der Sendung sagen mussten, Tobi, du kannst ruhig den Button drücken, wenn
engagier
du was sagen
dich mal,
willst. Da hat er in den ersten Folgen Bundesliga haben wir 2 Stunden nur Scheiße gelabert und er wusste alles besser und hat sich aber nicht getraut, uns zu korrigieren.
Das ist Charakterentwicklung, da können sich die Autoren von Avengers, Game of Thrones und allen anderen Fernsehen was abschneiden.
Mann, das, guck mal, da hättest du noch was lernen können. Da hättest du sagen können, das ist Charakterentwicklung, davon hätte sich Borussia Dortmund noch von eine Scheide abschneiden können. Du hättest ungefähr 6, 7 Vereine nehmen können.
Genau, du hättest direkt die Überleitung zum ersten Spiel machen können.
Aber nein, redest hier über Avengers.
Das ist auch Erfahrung, Titsch.
Aber ich stell mir das gerade vor, wie das so ist, wenn er da sitzt und gedanklich die ganze Zeit, hey, ihr labert Quatsch, nein, das stimmt nicht. Und dann bin ich nicht traut, was zu sagen. Wie war das für dich?
Ihr habt euch früher, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht, okay, ich mach jetzt auf super arrogant einfach.
Du musst aufpassen.
Das ist so wie wenn die Mannschaftskameraden von Lionel Messi, die ja irgendwann einfach Lionel Messi den Ball geben. Früher habt ihr euch mehr angestrengt. Jetzt heute ist es immer so, sagt ihr mal, mach du mal die Analyse.
Redest du gerade von dir selbst als Lionel Messi?
Ich
glaube, das gelbe Hemd steigt dir ein bisschen.
Nein.
Aber mal andersrum gefragt, hast du denn das Gefühl, dass sich so auf der anderen Seite des Tisches so das Niveau ein bisschen gebessert hat über all die, also hast du auch das Gefühl,
Nee? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mein Niveau sinkt. Also,
wir ziehen nicht mit runter.
Das wird immer schlimmer.
Du redest dich gerade um Kopf und Kragen.
Das ist halt schon auffällig, was du dann plötzlich irgendwie, wir hatten neulich auch geredet und du hast plötzlich dann auch angefangen sauber mit Taktik. So, als wir über Fortuna Düsseldorf geredet haben und du plötzlich irgendwas von super engen Räumen und engen Viererketten, ich so, wow, cool.
Ja, hatte ich recht?
Hattest recht, ja.
Dankeschön.
Vielleicht ist es auch einfach andersrum.
Ich kann das nicht, Leute. Können wir hier diese Sendung einfach machen? Fußball kann ich.
Das ist ja, Tobi, das ist der Wahnsinn, was du hier ablieferst. Das möchte ich dir nochmal bestätigen. Wahnsinn war natürlich auch, was auf dem Platz passierte beim Revierderby. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Oh mein Gott. Und das Tolle ist an diesem Spiel, es findet seinen glorreichen Abschluss dann noch beim Spiel Nürnberg gegen Bayern. Alle denken, okay, jetzt schießen die 6-0. Nürnberg nach Hause, Meisterschaft ist durch. Favre hat abgeschenkt. Schwupps, gar nichts passiert.
Übrigens, ich möchte mal ganz kurz bei dieser Kamera.
Welche?
Die andere. Bei der Kameraeinstellung. Danke.
Ja.
Da haben viele angemerkt, das müssen wir für nächste Saison mal irgendwie. Weißt du? Verdeckst halt immer mit deinem
Ding. Quatsch.
Ja. Verdeckst halt immer das Ergebnis.
Ja, das kann man ja auch ein bisschen nach oben schieben, das Ergebnis. Ne?
Ja, jetzt eben nicht.
Geht jetzt nicht mehr, ne?
Jetzt ist vorbei. Aber haben schon viele angemerkt. Und tatsächlich, wenn ich irgendwie nicht die Sendung mitmache und sie dann irgendwie aus Japan oder so natürlich verfolge, dann ist mir das auch schon aufgefallen und es macht einen wahnsinnig. Ja. Selbst wenn man das Ergebnis kennt, also selbst wenn man weiß, welche Zahlen sich dahinter verbergen, es ist einfach mit Ästhetik, es macht einen fertig.
Immer jetzt ein kleines bisschen einmal absenken.
Wie so eine Schildkröte stecke ich meinen Kopf zwischen
Wenn ich da sitzen würde, würde es gehen wegen Buckel, aber auch nur noch 12 Wochen. So, Derby 2-4, Dortmund hat verloren gegen Schalke. Wer hätte das gedacht?
Tja, wir haben es ja prophezeit bei Bundesliga. Die eigentlich interessante Frage ist ja, Tobias Escher, wie konnte das denn passieren? Also Dortmund ist 1-0 in Führung gegangen, lief ja alles nach Plan.
Ich traue mich nicht mehr, was zu sagen.
Und dann
kurze Anmerkung, ich war nicht im Stadion.
Was?
Was ist mit dir los, krankes Schwein?
Ja. Bitte. Warst du in Düsseldorf?
Ja.
Natürlich. Ah, ja, okay. Wollte gerade sagen.
Natürlich. Es war ein sehr absurdes Spiel. Also da war selbst ich dann vom Fernseher hab halt nur noch mit dem Kopf geschüttelt, weil dieses ganze Gesamtkonzept, Gesamtkonstrukt Derby war einfach absurd. Also es ging los mit dem 1:0 und dann hat eigentlich alles auf dem erwarteten Weg. Man hat sich gedacht, okay, wie will dieses Schalke jetzt noch ein Tor schießen? Weil die haben wirklich von der ersten Minute an, es war Anstoß, Borussia Dortmund hat den Anstoß und Schalke-Spieler, ich lüge nicht, sie sind nicht aus der eigenen Hälfte rausgegangen. Sie sind stehen geblieben. Und du denkst dir halt nochmal so, okay, Anstoß, Derby, geben wir Gas, geben wir rauf, so, weißt du? Das ist jetzt Derby, jetzt kommen wir direkt, die sind stehen geblieben. Die haben sich nicht nach vorne getraut und das ging dann bis zur 18. Minute, wo dann dieser Handelfmeter kam. Und dann auch dieser Handelfmeter war auch in sich schon wieder so absurd, weil damit überhaupt niemand gerechnet hat. Du hast plötzlich diesen Pfiff vom Schiedsrichter und irgendwie Videobeweis und es war niemandem im Stadion bewusst, was da eigentlich passiert. Und am Fernseher auch nicht. Und der Kommentator, Steffen Simon, den man auf allen Kanälen diesmal hören durfte, hat auch erstmal eine Stunde gefühlt gebraucht, bis er kapiert hat, was da eigentlich los ist, wo da eigentlich das Handspiel ist. Das waren nur die ersten 20 Minuten. Und dann ging es noch weiter. Eckball, Kopfball. Und Borussia Dortmund hat dann in dieser Phase danach sehr viel vom Spiel gemacht, hatte dann das Spiel eigentlich in der Hand. Schalke hat sich selber zurückgezogen nach dem 2-1 und Borussia Dortmund hast du dann richtig gemerkt, wie die einzelnen Spieler halt alle versucht haben, das für sich zu entscheiden. Die waren alle so, scheiße, wir müssen das Ding jetzt für uns entscheiden. Sancho hat 15 Dribblings gemacht. Also 15 Dribblings in einem Spiel, das ist, glaube ich, der höchste Wert in der gesamten Bundesliga-Saison, was ein Spieler an Dribblingsanzahl hat. Ist kein, selbst Bayern-Spieler haben diesen Spieltag 8, ich glaube, Coman hat 8 gemacht oder sowas. Und da siehst du halt schon, okay, der hat halt, war halt voll in diesem Modus, okay, wir müssen jetzt irgendwie knacken. Und es kam halt kein Kombinationsspiel mehr auf. Also Schalke hat sich da eingeigelt, hat nicht mehr gemacht und Dortmund hat dann nichts zustande bekommen. Und dann, um die Absurdität noch zu steigern, ich weiß nicht, was bei Reus da los war, aber es war ein kompletter Aussetzer bei ihm da. Also, dass er in der Situation, wo Suat Serdar mit dem Ball am Fuß läuft, in zwei Dortmunder rein, also selbst wenn der Reus da gar nichts gemacht hätte, da wäre nichts passiert in der Szene.
Ja, ich glaube, das hatte auch nichts mit der Absicht, den Ball zu holen, zu tun, sondern das war purer Frust, Verzweiflung. Du hast richtig in der Szene gemerkt, wie da die Nerven flattern. Und Marco Reus ist Kapitän, er ist der beste Spieler. Die Leute richten sich an ihm auf. Mhm. Und wenn dieser Marco Reus in dem Moment, wenn dem so die Nerven durchgehen, das sagt einiges aus über den mentalen Zustand der Mannschaft. Und die haben, glaube ich, richtig ja, einfach das Flattern bekommen. Und dann auch die Attacke von Wolf, ja. Also das dann noch mal zu spiegeln.
Das hat dann noch so eine besondere Ironie, weil ja vor der Saison dann auch ab und zu diskutiert wurde, Reus, Kapitän, der muss ja auch mal vorangehen, der muss halt jetzt auch mal in der Persönlichkeit wachsen. Und dann geht er halt so in dieser Form voran und Wolf geht dann direkt hinterher. Ja. Mit noch einem viel dümmer. Also, es war noch mal dümmer. Also, bei Reus.
Ich dachte, wir machen das jetzt alle. du bist Captain Durst angefangen.
So in etwa, weil schon das Reus-Foul, okay, da kannst du halt. Bei Reus glaube ich noch, dass er an den Ball wollte. Und Wolf kann es ihm niemand erzählen, dass der an den Ball wollte. Der Ball war.
Nee, Wolf so wirklich nicht. Wolf war einen halben Meter weg. Bei Reus kann ich noch verstehen, dass er so eine Motivationsgrätsche im Mittelfeld, um aufzurütteln und jetzt in die andere Richtung und sowas machen wollte.
Aber er war ja auch nah am Ball dran
und genau, sehr hat ja mitgespielt.
Also ich bin da bei Nils und ich finde, man merkt eben schon, dass diese ganze komische Saison, die Dortmund irgendwie spielt, dass die in den Köpfen der Spieler einfach war und dass dieser verspielte Vorsprung und diese Drucksituation, der Zweikampf mit den Bayern schafft, dass die Dortmunder da nicht so gut mit umgehen können, weil es halt auch, klar, Reus erfahren und alles, aber einfach eine junge Mannschaft ist. Und ich finde, man merkt eben schon, dass, was die Mentalität angeht, dass die Bayern da deutlich die Nase vorn haben. Auch wenn da, glaube ich, auch nicht alles stimmt hinter den Kulissen. Aber irgendwie haben die da irgendwie so mehr eine Siegermentalität. Und du hast diese Unsicherheit bei Dortmund, nachdem sie dann irgendwie 1:3 zurücklagen. Da hast du wirklich, wobei das 3-1 fiel, glaube ich, erst nach der roten Karte. Ne?
Das unmittelbar.
Also es stand 2-1.
Genau,
es war 2-1, stand bis Reus gefoult hat. Mhm. Aber der hat wahrscheinlich schon gemerkt, okay, nur noch eine halbe Stunde auf der Uhr. Wir müssen jetzt zwei Tore schießen. Die stehen da hinten total gestaffelt. Wir kriegen auch nicht so richtig unser Spiel auf den Feld. Und dann gehen die Gedanken und so weiter. Und dann war das eine pure Verzweiflungstat.
Es kam
also, es ist wirklich krass gewesen. Man konnte richtig diese Verunsicherung der Dortmunder spüren.
Es kamen halt zwei Dinge
zusammen. Und das, obwohl sie gegen Schalke gespielt haben, die im fucking Abstiegskampf stecken, ja? Also das muss man sich auch mal vorstellen.
Genau, das wollte ich darauf eingehen. Es kommen halt zwei Dinge zusammen. Einmal diese Verunsicherung, die du auch beim 0-5 gegen Bayern ja erlebt hast. Diese fehlende Reife. Und aber auch diese fehlende Fähigkeit, einen Gegner, der nichts macht, außer am eigenen Strafraum zu stehen, auseinanderzuspielen. Das hattest du ja auch schon gegen Augsburg beim 1-2. Das hattest du gegen Fortuna Düsseldorf bei der ersten Niederlage in der Hinrunde.
Gewohnt. Also die spielen doch,
ja, aber das 80%
der Saison spielen sie gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen.
Das können sie aber nicht gut besonders. Das haben sie in dieser Saison noch nie so richtig gut gelöst. In der Hinrunde haben sie es noch besser gelöst, eben kombinativ. Und jetzt haben sie damit ja auch schon ganz, ganz große Probleme gehabt. Und dass ein Gegner halt komplett am eigenen Strafraum ist und nichts mehr macht, da haben sie keinen Mittel- und Weg gefunden. Da haben sie immer wieder Guerrero und Sancho, die dann auf einer Seite waren, aber dann auch nicht miteinander gespielt haben, sondern aneinander vorbei, beide immer ins Dribbling gegangen. Das war halt im Gesamtkonzept Taktik, Zusammenspiel mit Mentalem, hat halt beides sich so gegenseitig niedergerungen, runtergezogen.
Ja, Wahnsinn. Also das war aber eigentlich wieder so ein Moment, den man auch mal braucht in der Saison. Da hast du dieses Derby mit diesen unterschiedlichen Voraussetzungen, Schalke völlig am Abgrund, da geht gar nichts mehr. Ich habe gehört, die wollten Tedesco zurückholen. Also es ist kein Witz, ne? Die haben wirklich drüber nachgedacht, ja, Tedesco zurückzuholen. Also es ist ja völliger, also ich finde es irgendwie lustig, aber es ist auch völliger Wahnsinn und es sagt so viel über Schalke aus und was Hüb Stevens da gerade bewegt und nicht bewegt. Das ist ein Kuriosum, das hätte es noch nie gegeben. Stell dir mal allein, dass sie das in Erwägung zu ziehen, den Tedesco zurückzuholen. Und in so einer Situation kommen die zu Dortmund, die Meister werden können, und dann spucken diese Schalker Dortmund so in die Suppe. Also die Hälfte der Spucke kam aus Dortmund selbst und die andere hat Schalke hinzugefügt, so. Und ruinieren ihnen diese Meisterschaft. Alle sind völlig, Favre sagt nach Spielschluss, das war's, Meisterschaft ist vorbei, und dann spielen die Bayern unentschieden und es ist doch noch nichts vorbei. Weil die Bayern auch noch gegen Frankfurt spielen müssen, für die es um was geht und so.
Aber das finde ich halt auch eine krasse Aussage von Favre. Also, das kann er denken. Und jetzt haben wahrscheinlich viele gedacht nach dieser Niederlage, aber als Trainer einer Mannschaft, die ein Punkt hinterm Spitzenreiter ist, der auch sich nicht jetzt in dieser Saison durch eine Dominanz gezeigt hat, die, weiß ich nicht, wo du sagst, okay, die hauen jeden Gegner, so wie Man City jetzt oder so. Das finde ich schon eine beachtliche, klar, da spricht wahrscheinlich auch so der Frust über diese Leistung dann raus, aber ich finde gerade Favre, der jetzt auch nicht so zu den emotionalen Trainern gehört, der immer alles so in sich reinfrisst und still ist und irgendwie vermutlich auch, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, er ist auch wieder nicht der richtige Trainer für den BVB, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich. Und nicht, dass das jetzt eine besonders mutige Aussage ist, aber es wirkt schon wieder so wie ein Trainer, den man, wo, es geht besser. Und der ist nicht emotional und dann haut der so eine Aussage raus, also nur in die Negativität, anstatt zu sagen, es ist noch nichts entschieden, wir bumsen die noch weg. Also, ja, aber was,
das ist halt nicht, ich finde
das
aber,
das ist halt nicht wahr. Ja, das ist halt nicht wahr, aber es ist halt, sorry.
Aber ich
sorry,
glaub, ja, der Typ war einfach lame. Also, er war so frustriert, glaube ich, einfach, dass er in dem Moment seine Souveränität komplett eingebüßt hat. Genau. Dass diese 90 Minuten haben den so erschüttert, dass der einfach, der war richtig einen Blues gehabt, so. Und da wurde auch von Watzke schon vor dem Bayern-Spiel widersprochen und gesagt, nee, ist ja noch gar nichts gelaufen. Und vielleicht ist das genau das Ding, weshalb ein Lucien Favre eben nicht am obersten Trainerregal zu finden ist, ja, wo ein Guardiola, ein Klopp und so weiter ist, weil ihm vielleicht genau das fehlt, wo sich vielleicht ein Klopp, hätte sich da anders geäußert.
Vielleicht hat er es auch bewusst gesagt, um Druck zu nehmen oder um die Bayern in Sicherheit zu wiegen, um dass die weniger, das ist eine gewagte Taktik, aber also vielleicht hat er sich auch was dabei gedacht.
Nee. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass aus der Emotion heraus in der Situation du einfach sagst, so, nee, jetzt, das war's und das ist vorbei. Und da bin ich voll bei dir, dass er wahrscheinlich in irgendeiner Situation dann auch seine Haltung verloren hat, aber es auch schon dann bewusst gesagt hat, weil er wusste, okay, jetzt ist, damit schieben wir jetzt den Druck einfach erstmal weg. Mhm. Und ich finde, wenn eins bei Dortmund in den letzten 10 Wochen zu sehen war, dass die mit dem Druck nicht klargekommen sind.
Ja, aber in dem Sinne passt es irgendwo zu Farbe, weil es gab ja schon zu Gladbacher Zeiten immer diese Geschichten, dass er angeblich andauernd mit Rücktritt gedroht hätte und dass er wohl sehr, sehr dievenhaft da, was sowas angeht, halt, da niemand ist, der da die großen Reden schwingt, sondern dann eher dann das auch ans Aufgeben denkt. Das ist jetzt sehr viel Kaffeesatzleserei, keine Ahnung.
Ja, aber
ich hatte halt das Gefühl,
im
Zusammenspiel mit dem schönen, ehrlichen Rand, den er auch gemacht hat gegen das Handspiel, was ich dann so eine positive Ehrlichkeit auch, muss man ganz klar sagen, wo er dann halt ganz deutlich gesagt hat, das ist lächerlich. Fand ich das dann auch hat nicht das Gefühl, dass er sich da verstellt.
Aber das sagt er aber auch. Ja. Nee, ich habe auch nicht, dass er sich verstellt. Das
nee, aber so dass er das irgendwie so taktisch macht oder sowas. Nee, und das einfach das so Gefühl das wirklich geglaubt hat in dem Moment.
Ja.
Hatten wir ja eigentlich, ich will es ihm auch gar nicht vorwerfen, hatten wir alle geglaubt. Ich auch. Ich habe Samstag gedacht, okay, jetzt gibt's den normalen Bayern wieder, die sich diese Vorlage nicht wegnehmen lassen und die gehen da jetzt nach Nürnberg und hauen die 3-0 weg.
Ja, lass uns doch direkt über das Spiel reden, oder?
Die Überleitung lag schon quasi bereit. Gute Überleitung.
Ja. Weil das war echt auch nochmal eine Partie, die alles in sich hatte irgendwie. Ein spektakuläres Spiel, was vor dem Spiel kaum einer gedacht hätte, weil da dachte man, das ist eine klare Sache, das lassen sich die Bayern jetzt hier nicht mehr nehmen. Und ja, Nürnberg hat jetzt mal wirklich ausgerechnet gegen die Bayern zugetraut, sich zu berappeln oder so. Und dann muss man sagen, Nürnberg war auch echt einfach ganz gut. Also ich habe das Spiel gesehen und ich war wirklich erstaunt. Es hat mir fast ein bisschen leid getan für die Nürnberger, weil ich glaube, dass sie trotzdem absteigen werden. Aber das war eine Leistung, wo du gedacht hast, ey, da sind echt ein paar ordentliche Kicker auf dem Feld und so wie die sich da verkaufen, musst du eigentlich nicht unbedingt absteigen. Die Bayern haben sich echt schwer getan und nicht, weil die Bayern nur schlecht waren. Also klar waren die, hatten die auch keinen Sahnetag erwischt, aber ich finde, man muss wirklich auch in dem Spiel auch Nürnberg durchaus ein bisschen Respekt zollen.
Absolut, und man muss vor allem auch mal sagen, das ist so spannend jetzt zum Finale. Es geht um so viele Sachen, so Wechselwirkungen auch, ja. Zum Beispiel, wenn die Bayern nach dem 33. Spieltag Meister sind, dann spielen sie wahrscheinlich in ähnlicher Laune gegen Frankfurt wie im letzten Jahr gegen Stuttgart. Und Stuttgart hat, glaube ich, 4-1 gewonnen gegen München oder so. Und ist dadurch auf Kosten Frankfurts, das war ja noch vor dem Pokalfinale, auf Platz 7 gerutscht. So, heute hast du die Konstellation, dass Frankfurt am letzten Spieltag gegen die Bayern spielt. Und wenn die Bayern dann schon Meister sind, profitiert eventuell Frankfurt im Kampf um die Champions League dafür. Mhm. Und wenn die eben noch nicht Meister sind, dann muss Frankfurt eben wirklich kämpfen. Und theoretisch hast du dann diese Wechselwirkung. Und bei Nürnberg ist das zum Beispiel so, dass sie mit einem Sieg, wenn sie jetzt gegen die Bayern gewonnen hätten, und das war ja, die hatten in der 90. Minute einen Elfmeter, den sie in den Pfosten schießen. Wenn das Ding 15 Zentimeter weit links geht, gewinnt Nürnberg das Spiel. Auf der anderen Seite hast du in Stuttgart die Situation, dass Player 3 gegen den Torwart läuft. Und anstatt ihn links zu legen und es ein sicheres 1-0 für Gladbach ist, will er einen Ego-Move machen, verkackt die Chance. Stuttgart gewinnt am Ende das Spiel. Wechselwirkung. Gladbach zieht nicht punktgleich mit Frankfurt. Eventuell reichten dann am letzten Spieltag Frankfurt und Bayern unentschieden, um ihre jeweiligen Ziele zu gewinnen. Auf der anderen Seite kann Nürnberg aber hätte gleichziehen können mit Stuttgart, punktgleich sein können. Ist jetzt aber wieder 4 Punkte weg. Es ist in dieser Schluss, jedes Tor irgendwo kann im Butterfly-Effekt so viel Sachen auslösen an anderer Stelle. Das finde ich
aber auch nicht. Stimmt, du darfst aber auch nicht vergessen, dass die Eintracht die Woche davor in der 90. oder in der 93. Minute das ist Ausgleichstor von Brooks wiederum gefangen hat.
Mhm.
Und jetzt sprechen wir auch da wieder. Also das waren beide Spiele, die auch auf Messerschneide in die eine oder die andere Richtung hätten können. Also es ist alles super knapp und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Und ich finde es halt.
Das ist ein Bundesligaspiel.
Ja, aber es war nicht immer so, ne?
Und, doch klar, das war schon immer so. Ich kann dir jetzt von Bremen 8 Spiele diese Saison aufführen, wo er 92.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine, das ist am Ende sich tabellarisch, das ist dann tabellarisch auch noch um so Sachen wie Auf- und Abstieg oder Meisterschaft oder Champions League Quali oder Euroleague Quali. All diese Fragen, da ist noch nichts entschieden. Selbst zweite Liga Aufstieg ist noch nichts entschieden. Also,
aber da weißt
wir sind momentan 3 Spieltage vor Schluss der Saison sind wir genauso schlau ungefähr wie am ersten Spieltag.
Mhm. Ich glaube, Coman können wir dankbar sein, dass es in der Meisterschaft noch spannend wird, aber ich glaube, der Nürnberger, der den Elfmeter verschossen hat, der hat dafür gesorgt, dass Nürnberg und Hannover wohl doch absteigen.
Leibold, Leibold, das hat mir sehr leid für Nürnberg.
Ey, wirklich, vor allem, und das ist nur eine kleine Anekdote zu dem Spiel, aber ich bin nach Hause gekommen, ich war unterwegs, macht die zweite Halbzeit an und mit dem genervten Gedanken, okay, jetzt hauen sie da gerade Nürnberg weg und dann ist die Meisterschaft die Saison gelaufen. Und auf einmal fällt das 1-0.
Ja.
Und die spielen vor allen Dingen auch gar nicht schlecht. Und du merkst München wiederum genauso an, dass sie irgendwie mit der Gesamtsituation nicht so zurechtgekommen sind. Wahnsinn.
Aber jetzt checkt mal ganz kurz die Phase. Lasst euch das nur mal auf der Zunge zergehen. Der neue Trainer in Stuttgart. Die verlieren dieses Spiel gegen Gladbach, wenn ein Player das Ding macht. Nürnberg, Leibold schießt den Elfmeter rein. Stuttgart ist 17.
Ja.
Die sind auf dem direkten Abstiegsplatz, direkt nach dem Trainerwechsel, haben noch 3 Spiele vor der Brust.
Ja, und in Abschied, es ist völliger Wahnsinn.
Bist wegen du zu sehr einer in Paralleluniversum
ja, aber ja, war auch. In dem anderen Paralleluniversum schlägt Dortmund halt auch Schalke standesgemäß als Tabellenzweiter.
Ja, natürlich.
4-2, Schalke hat nur noch 3 Punkte Rückstand
aber wisst und spielt
eine Relegation.
Das stimmt, aber in jedem Paralleluniversum ist die Eintracht die geilste Mannschaft der Welt.
Das stimmt
in
nicht.
In jedem. Das stimmt. Ich glaube, wir leben in dem einzigen Universum, in dem der HSV schlecht ist. Ich glaube, in allen anderen ist in allen anderen ist der HSV Serienmeister, Champions League-Sieger. Ja. Und aus irgendeinem Grund lebe ich in diesem einen Universum.
Das kannst du begründen.
Weil in unserem Universum, da gab es diesen Bauherr, der hat dieses Stadion gebaut und hat gesagt, okay, hier ist ein bisschen billiger, aber da war ein Indianerfriedhof. Oder hier ist ein bisschen teurer. Indianerfriedhof. Und das ist unser Universum, in dem du lebst.
Das kannst du halt begründen, weil beim HSV ist halt so viel Mist zusammengekommen. Das kann es nicht in vielen Universen, so viel Mist kann eigentlich nicht in vielen Universen zusammenkommen.
Nee, das
muss was Singuläres sein.
Ich das bin der Typ, der 10 miteinander
so, die jetzt mal, so jetzt ich muss ich mir da hier auf den Tisch rauen und sagen, Bayern München.
Was
ist
mit Bayern
ist halt München? Auch, kann man dasselbe sagen wie Borussia Dortmund, wenn du als Meisterschaftsanwärter nach Nürnberg reist, musst du Nürnberg innerhalb der ersten 45 Minuten viel besser bespielen. Weil nach der Pause sind sie weiter vorgerückt in Nürnberg. Da haben sie auch wirklich dann schöne Konter gefahren und auch einige schöne Pressing-Aktionen gehabt. Aber in der ersten Halbzeit standen sie doch relativ tief über weite Strecken und Bayern überhaupt keine Idee. Müller auf rechts außen komplett verloren. Ein Coman, der nicht durchkommt. Es war auch sehr viel Stückwerk. Es war nicht bis auf das Mentale so ein Stück weit. Also Bayern ist jetzt nicht komplett zusammengebrochen nach dem 0-1, muss man sagen, wie Dortmund so. Aber die Probleme sind unfassbar ähnlich. Also musst du eigentlich von den Bayern erwarten, dass sie das durchspielen. So, ich war heute im Rasenfunk zu Gast und dann haben Max und ich diskutiert so über taktische Maßnahmen, so dass dann Coman wird auf der einen Seite verschoben, damit er Tim Leibold bindet und auf der anderen Seite so und so. Und dann hat Benny Kuhloff, der noch zu Gast war, hat nur gesagt, ey, das sind die fucking Bayern. Die reisen nach Nürnberg, da ist es scheißegal, ob wir Leibold hinbinden, die müssen da irgendwie eine Idee haben, wie sie die wegknallen wollen. Und das war halt nicht der Fall. Das fand ich halt einen sehr eindrucksvollen Spruch eigentlich, weil es stimmt. Wenn du als Bayern nach Nürnberg reist,
ja, musst du definitiv. Aber das scheint ja dann, dass da dort auch noch ein bisschen Kopfsache vorherrscht. Weil die alten Bayern hätten das Ding 5-0 gewonnen. Irgendwie tun sie es nicht.
Ich glaube aber, da ist es weniger dieses Selbstbewusstsein oder so. Ich glaube einfach, dass bei den Bayern intern auch einiges im Argen liegt. Sowohl unter den Spielern als auch Trainerteam, als auch Führung und so. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei den Bayern so alles Suche ist und komplette Einigung herrscht. Und das merkst du dann eben in den paar Prozent, die dann irgendwie fehlen. Die haben natürlich alle Bock, irgendwie Meister zu werden. Die haben auch einfach die individuelle Klasse, dann gewisse Situationen gewinnbringend zu lösen, sage ich mal. Ich meine, letztendlich muss der Coman das Ding da auch machen am Ende. Und dann gewinnen die eben wieder. Und alle sagen wieder, die Bayern haben Bayern-Dusel. Aber ich glaube, das sind andere Faktoren, als die bei Dortmund so sind, glaube ich. Also ich glaube,
Ja, aber das denke ich auch.
Aber du hast das ja eben schon ein bisschen in deinem roten Spielchen da angesetzt. Ich finde, das, was der Restspielplan im Moment für beide Mannschaften liefert, hat dieses Unentschieden wirklich auch als Fußballfan sich total wichtig gemacht. Weil wenn Bayern noch mit Leipzig und Frankfurt auf der Brust, Frankfurt will noch in die Champions League. Leipzig, gut, die sind fast jetzt im neutralen Raum, aber Dortmund spielt noch gegen Bremen und gegen Gladbach. Gladbach muss sich seinen Europa League-Platz sichern. Jedes Spiel von denen wird noch spannend, egal gegen wen sie spielen. Es gibt keinen Gegner mehr wie sonst, wo du weißt, da sind 3 Punkte abgesteckt, die kannst du mit einplanen.
Ja, es ist mega spannend. Also jetzt, ich freue mich richtig, ich hoffe wirklich auch, dass diese Entscheidungen bis zum letzten Spieltag offen sind und ich gerne auch, dass Nürnberg noch eine Chance hat, irgendwie auf den Relegationsplatz zu kommen. Einfach nur für die Spannung, nicht jetzt, weil ich irgendwem was nicht gönne oder so. Ich fände auch die Konstellation irgendwie aus neutraler Sicht auch schön, wenn Frankfurt noch nicht durch ist und die Bayern auch nicht durch sind und es in diesem Spiel wirklich um was geht. So, weil ich glaube, dass wenn Frankfurt noch mal irgendwie Kräfte bündelt und ein Spiel in Topform abrufen kann, dann haben die Bayern auch Probleme. Mhm. Also,
aber das, ja gut, können wir später drüber reden, glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr so dran, aber wir können ja mal, also wir haben jetzt Titelkampf, haben wir geredet, können wir auf die Tabelle gucken vielleicht, dann sehen wir nämlich, dass durch das Unentschieden der Bayern in Nürnberg noch nichts eben entschieden ist und das ist eigentlich die große Überraschung, wenn man so will. Haben wir die Tabelle?
Ja.
Was ist das für ein lustiges Gesicht? Ja, wir haben sie vor.
Das ist Nico Beckspin. da, okay. Was, guck mal, was ist da los?
Du sahst aus wie der Typ von Harry, aus Harry Potter.
Guck mal hinter dich.
Guck mal so. Oh ja, die ist ein bisschen schief geworden. Wir sehen auch nur dich jetzt.
Ja, weil die nicht auf die Totale gehen, weil die Tabelle schief ist.
Ja. Hier, gerade ist er.
Da sehen wir die Tabelle. Also, 2 Punkte Vorsprung. Was ist das heißt, für die Bayern könnte ja sogar ein Unentschieden dann schon reichen am Ende.
Es tut mir leid, dass ich jetzt so nicht professionell drüber moderiere, aber es war gerade ein unfassbar lustiger Moment, weil die Tabelle dann richtig angezeigt wurde und du dann auf den Fernseher gehauen hast und sie dann danach sofort richtig angezeigt wurde.
Ja, vor allem das Lustige ist, dass sie da unten drunter, das sieht man nicht, aber unten in der Kante ist sie immer noch schief.
Stimmt, Hannover ist zweimal letzter.
Hannover ist letzter. Sind so schlecht, dass sie doppelter letzter sind.
Finde ich eigentlich cooler so, fast so.
Ey, nur mal kurz, um mein Gedankenspiel weiterzuspielen. Ne? Nur mal ganz kurz, bleib mal bei mir, ne? Ich weiß, es ist konjunktiv, ne? Aber lass es mal so sein. Player macht das Ding rein. Hannover nur noch 3 Punkte. Nur noch 3 Punkte hinter Stuttgart und Torverhältnis ist ungefähr gleich. Mhm. Ah, fucking Hannover, auf einmal mit der Chance, sich da.
Nee, das wäre
Leute.
Zu viel, Player ist ein entscheidender Mann. Und ich habe Player bei Online-Manager und hätte richtig Punkte gemacht. Und wofür euch die. Egal. Jedenfalls.
Ich sage ja übrigens, dass Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund zum Meister macht.
Ja.
Ich habe immer noch meine These, Double gewinnen Leipzig. Ist doch nicht aus der.
Dann meinst du es ernst? Ich hab gestern in meiner Fragerunde bei dem einen allen Ernstes darüber nachgedacht, ob ich jetzt diese Karte spiele, weil ich bei dem, was Leipzig im Moment macht, gedacht habe, 6 Punkte auf die beiden Trottel da vorne. Das schaffen die noch.
Ich habe in meinem Leben noch nie eine Online-Wette abgeschlossen. Gestern habe ich als aus Scherz mal getwittert, müsste man eigentlich mal machen.
Wie ist die Quote?
Hab mir da die Quote angeguckt. Gestern hattest du noch Quote auf Titelgewinn Leipzig 4.000 und Pokalsieg 1:5. Und jetzt ist die Quote für Titel für Leipzig 1:2.000 und Pokalsieg 1:3. Das finde ich am heftigsten, dass halt der Pokalsieg für Leipzig um 0,2.
Ja.
Die sagt, gerade haben wir das nicht, ich kenne mich nicht mehr aus.
Ja, aber ich, ganz ehrlich, die Leipziger spielen eine großartige Rückrunde. Ja. Die sind mega gut in Form.
Komm, den Zehner investieren wir jetzt, ne?
Ja, machen wir einen Zehner also, und dann.
Gestern konntest du noch ein paar 10.000 Euro. Ich wollte 10 Euro wetten, durfte ich nicht, weil das Gewinnlimit war.
Den kann du brauchst
100.000 Euro, mehr kannst du nicht gewinnen.
Ach echt? Die kann ich jetzt gleich begleichen. Den 10er, den 20er.
Hättest du 130.000 oder sowas rausbekommen?
Ja, nee, dann geht das ja nicht. Ey.
Aber das wird nicht passieren. Komm, wollen wir 10-10 nicht machen.
Von unserem Wetteinsatz gehen wir auch einen Schnitzel essen, ne?
Oder? Ich kann es mir gar nichts befehlen, was mit meinem Geld.
Das ist aber eher sowas Moralisches.
Ja, also wieder ein bisschen noch sind's,
Fokus reinbekommen.
Ist das noch rechnerisch möglich?
Nee, Bremen ist, glaube ich, sogar faktisch.
Wolltest du gerade damit so ein bisschen auf Hannover umleiten? Oder was war dein
Nee, aber hier steht auch ein anderer Punkt. Ich möchte gerne über Top 3 reden.
Jetzt reden hier zu viele Leute durcheinander.
Ja, ich möchte gerne über die Zweitliga reden. Und wir reden doch, jeder redet für sich. Und die Leute können sich auch so... Nein, das machen wir natürlich nicht.
Okay, ich baue so lange...
Lass uns doch... Wir waren ja oben und unten. Wo wollen wir weitermachen?
Weißt du was?
Ich habe eine Idee.
Wir müssen uns erstmal sortieren, glaube ich, oder? Wir müssen jetzt erstmal sortieren.
Okay, ihr zwei Überleitungsmeister.
Dieses oh
Gott, wie sie sich beide in Position bringen. Ich habe eine Idee. Ja, wir müssen uns sortieren. Was kommt jetzt wohl von euch beiden? Oh mein Gott.
Ja. Wir haben vom Besten gelernt. Also.
Die Besten! Die
Punkt! Jungs, das gleitet hier gerade aus. Sollen wir das einfach Top 3 machen? Dann kannst du ja weiterreden. Dann.
Ja, wir in der Werbung.
Regie muss einfach uns mal rausnehmen.
Hier. Ja, nimm das mal. Ne.
Explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann!
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live mit Tobias Escher. Meine Damen und Herren, Nico und Etienne sind da. Ich bin da, ihr seid da, alle sind da. Wir reden über die Fußball-Bundesliga. Heute ein bisschen chaotisch, aber wir reden so ein bisschen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir müssen vielleicht ein bisschen Struktur reinbringen.
Also Nico lacht keiner.
Schon wieder typisch. Schon die Bemühung, die Struktur reinzubringen, ist schon komplett wieder kaputt.
Nee, also ist alles, red bitte weiter, ich halte die
Klappe. Wollt ihr den Scherz mit der ganzen Klasse
teilen? Unbedingt.
Nee.
So, nein, wir können zurückspulen auf YouTube. Spult zurück, guckt euch den Scherz an. Hi,
da bin ich.
Das ist doch
bitterer Ernst.
Das ist traurig. Lass uns doch mal jetzt einfach oben bleiben. Wir haben jetzt die Bayern abgefrühstückt, wir haben Dortmund abgefrühstückt, Leipzig haben wir ja zumindest mal lobend erwähnt und auch rechnerisch haben sie noch Chancen, Meister zu werden und haben jetzt 2:1 gewonnen in Freiburg. Spielen verdammt stark auf, sind im Pokalfinale. Ja, die lassen mal so ein bisschen die Muskeln spielen. Nächstes Jahr kommt Julian Nagelsmann, die werden nicht viel schlechter werden dann. rutschen wir einen Platz nach unten. Eintracht Frankfurt erinnert mich so ein bisschen an den HSV 2009. Da war man nämlich in allen Wettbewerben dabei. Bis zum Schluss. Halbfinale Euroleague, Halbfinale DFB-Pokal und selbst noch kurz vor Schluss mit der Chance, Meister zu werden, tatsächlich. Ja, ich weiß, dann kamen die Bremer Wochen. Du hast eine St. Pauli-Kappe auf. Kannst nicht jeder gut Freund sein. Kannst dir nicht 1000 Vereine aussuchen, Nico. Aber was damals halt passiert ist, dass die Mannschaft halt komplett erschöpft war beim HSV durch diese drei Wettbewerbe. Die war sehr erfolgreich. In der Winterpause so Panikkäufe getätigt. Das habt ihr noch besser gemacht mit Rode und Hinteregger. Beim HSV kam Graugord irgendwie und Tavares oder so. Und ihr habt wirklich Qualität eingekauft. Aber eben diese Müdigkeit, die das letztendlich droht, die komplette überragende Saison so ein bisschen im Arsch einzureißen. Und das ist eine Situation, die Frankfurt gerade hat. Erst die Niederlage gegen Augsburg und jetzt das Unentschieden gegen Berlin. Das sind eigentlich zwei sicherere Siege gewesen, die man hätte einplanen wollen. Wie geht's dir denn jetzt?
Ja, es ist, Adi Hütte hat ja gesagt, wenn man Champions League spielen will nächste Saison, dann muss man zu Hause halt auch gegen Hertha gewinnen. Jetzt ist es so, dass die Eintracht einfach auch momentan echt Glück gehabt hat, dass die Verfolger mit Ausnahme von Leverkusen alle auch irgendwie federn lassen. Du hast ja gerade selber gesagt, wie knapp das teilweise auch ist. Insofern sind sie noch mit 3 Punkten Abstand auf Platz 4. Aber der Schein trügt so ein bisschen, weil jetzt am Donnerstag spielen sie gegen Chelsea und ich glaube für die Spieler, dass die da sich zerreißen werden. Ich glaube, vor der Heimkulisse vielleicht das letzte Mal Euroleague, definitiv das letzte Mal, das letzte Heimspiel Euroleague, egal wie es ausgeht. Ich glaube, dass die Spieler sich komplett zerreißen werden für dieses Spiel, egal was passiert. Und ich glaube, dass sie dann am Sonntag von Leverkusen gefickt werden. Ich kann es nicht anders sagen, die komplett ausgeschlafen sind und nur so warten. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Spieler selber sagen, sie sind nicht platt und so weiter. Aber was sollen sie auch sagen? Da Costa hat 45 Spiele gemacht von Anfang bis Ende. Ja, ohne, glaube ich, ein einziges Mal ausgewechselt worden zu sein oder vielleicht einmal oder so. Und du merkst das einfach. Du merkst einfach, dass die Eintracht vor 20 Spieltagen eine andere ist als jetzt, unabhängig davon, dass Naller für die Eintracht spielerisch nicht zu ersetzen ist, weil er derjenige war, wo die langen Bälle hingekommen sind, der die einfach gepflückt hat und festgehalten hat für 10 Minuten, dass sie alle nachrücken konnten. Das haben sie jetzt nicht mehr und deshalb gibt's die ganze Zeit nur noch Ping-Pong. Und Kurzpassspiel ist halt wirklich diese eine Sache, die Eintracht überhaupt nicht kann. Sie hatten Passquotient von unter 70%, war absolut unterirdisch.
Gelson Fernandes mit 33%, ja. Habe ich noch nie von dem Sechser gesehen.
Also du siehst, es wirkte wirklich wie ein Zweitligaspiel fast schon, muss man sagen. Der Einsatz, der Wille war da, die sind auch trotzdem wieder irgendwie 113 Kilometer gelaufen, aber es fehlt diese Spritzigkeit, es fehlt auch die gedankliche Schnelligkeit. Dazu kommt dann dieses ganze Transfergelaber. Da hast du einen Spieler wie Jovic, der ist 21, darf man auch nicht vergessen. Das ist die erste Saison, die der in der Bundesliga Stamm spielt. Und da ist die Rede von Real Madrid, von Barcelona, von Bayern. Kein Mensch weiß, was da im Hintergrund beratertechnisch abgeht und so weiter. Der ist noch ein junger Spieler, ja. Der, du merkst, dass den das belastet. Du merkst, dass dem der Aller fehlt. Dann hast du einen Rebic, der auch irgendwie jetzt unter Druck ist, der jetzt auch schon ein paar Spiele lang nicht mehr so mega geil gespielt hat und der Hype so ein bisschen verfließt. Und das ist halt alles, kommt alles zusammen. Und deshalb mache ich mir große Sorgen, dass am Ende, Trapp hat das gesagt, man hat bis April hat man die Saison seines Lebens gespielt und dann hat man es im Endspurt verkackt. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Die Eintracht hat noch 2 Chancen, in die Champions League zu kommen. Entweder die Euroleague gewinnen oder einfach gegen Mainz und gegen Bayern noch was zu holen. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Ich sag's ganz ehrlich, weil am Ende des Tages werde ich sagen, es war eine super Saison. Es war eine der schönsten Saisons, die ich überhaupt als Eintracht-Fan erleben durfte. Und ich kann nicht anders sagen, als dass das Wahnsinn ist, alles, was ich erlebt habe. Fast 31 Spieltage, okay, die ersten 3, 4 nehmen wir mal weg, saß ich hier mit einem breiten Grinsen und hab mich gefreut und man wurde bejubelt, die Eintracht wurde gefeiert von Leuten, die sonst nichts mit der Eintracht anfangen konnten. Es war ein tolles Jahr. Aber wenn du am 31. Spieltag auf dem 4. Platz stehst, mit 3 Punkten Abstand, und Champions League ist für die Eintracht sowas wie die Meisterschaft für andere, sage ich jetzt mal. Und ich hab's letztes Jahr schon beschrien und hab böse aufs Maul gekriegt. Dann kann ich auch nicht anders als sagen, dass ich irgendwo zumindest für eine Woche lang echt enttäuscht wäre, wenn wir es nicht schaffen. Das sage ich ganz ehrlich, auch wenn es eine tolle Saison wäre.
Ja, verstehe ich.
Ich glaube auch mittlerweile ist Leverkusen die Mannschaft, vor der du mehr Sorgen haben musst als Frankfurt. Als Gladbach meine ich, Entschuldigung.
Es ist einfach auch lächerlich. Man muss auch, also, was auch da wieder passiert, ne? Gladbach verkackt dieses Spiel. Also Frankfurt liefert jetzt echt Vorlagen, ne? Ein Punkt aus zwei Spielen, ich weiß gar nicht, wer ist davor, habt ihr gewonnen, ne? Ein Punkt aus zwei Spielen geholt und niemand nutzt es so wirklich. Hoffenheim verkackt. Leverkusen hat davor verkackt, ja, die haben jetzt wieder gewonnen, aber davor haben sie es liegen lassen. Gladbach,
Bremen,
Chancen ohne Ende bekommen. Bremen ist ein bisschen weiter hinten dran, ne? Aber es ist ja wirklich absurd. Und Frankfurt hat 3 Punkte Vorsprung. Das Glück kann man sich wahrscheinlich gar nicht ausmalen, warum man überhaupt noch so weit vorne steht. Und jetzt ist das Torverhältnis übrigens wichtig, weil Leverkusen wird Frankfurt nicht mehr einholen fürs Torverhältnis, es sei denn, die gewinnen jetzt wirklich 6-0. Dann wird's noch mal interessant. Aber selbst wenn Frankfurt gegen Leverkusen verliert, werden sie immer noch auf Platz 4 sein. So. Also selbst wenn die nächsten Spieltag verlieren, werden sie immer noch auf Platz 4 sein. Und dann gibt's noch 2 Spiele. Und die müssen die anderen auch erstmal
gewinnen. Aber dann hast du halt dieses Damoklesschwert über dir mit den Bayern am letzten Spieltag, wo es sein kann, dass die Bayern zu Hause Meister werden können, wenn sie gegen die Eintracht gewinnt. Mit Niko Kovac gegen Eintracht Frankfurt. Leute, ich halte es nicht aus. Ich habe es schon letzte Saison. Das sind auch Geschichten. Klar, wenn sie gut laufen, sind es Geschichten, die in jedes Buch reinkommen. Siehe Pokalsieg. Aber das sind auch so Sachen, die du als Zuschauer kaum noch. Also allein schon das Spiel gegen Benfica hat mich 10 Lebensjahre gekostet. Ja, jetzt werde ich nur noch 55. Das ist halt scheiße. Ja,
das ist
weil ich davor schon ein paar gemacht.
Ja. Mein Worst-Case-Szenario echt, dass es für die Eintracht am letzten Spieltag um nichts mehr geht.
Weil sie
Vierter sind oder weil sie, klar, Fünfter sind. Also, es geht nicht für nichts mehr um sie. Sie haben noch Europa-League-Finale vor sich und spielen dann gegen Bayern, gegen Niko Kovac und schenken das dann so halb ab. Das wäre halt mein Worst-Case. Das
theoretisch die andere Seite der Medaille.
Aber das ist unrealistisch so, in der Konstellation.
Wie sollte das denn passieren, jetzt mit 3 Punkten Vorsprung?
Weil, naja, wenn jetzt,
dann müssten sie jetzt gegen Leverkusen verlieren.
Wenn sie 0 holen und die anderen 6, haben sie immer noch gegen den Torverhältnis die Chance, am letzten Spiel dafür vorbeizuziehen.
Also ja, aber lass mal Leverkusen jetzt gewinnen und dann Leverkusen
gewinnen. Ich glaube dann, die ganze Frankfurt-Geschichte ist nicht so schwarz, wie du das da siehst. Weil am Ende
nicht. Oder lass Frankfurt gegen Leverkusen gewinnen. Oder auch nur unentschieden spielen.
Leverkusen hat das Spiel immer noch nicht gewonnen. Also.
Ja, klar.
Ja, also, das spielt, by the way.
Wir sind ja so viele mit Szenarien und sowas, das wäre halt auch ein Szenario.
In welcher Dimension bist du gerade?
In der Dimension, wo diese tolle Saison blöde endet, weil dann Frankfurt nach 10 Minuten 2-0 hinten liegt gegen ihren Ex-Trainer.
Übrigens, was wir auch nicht vergessen dürfen, wir reden die ganze Zeit nur von Frankfurt gegen Bayern, ne? Wir haben ja parallel die Konstellation, dass Gladbach gegen Dortmund spielt am letzten Spieltag.
Oh, ja. Und in Gladbach, ne?
In Dortmund. In Gladbach, Entschuldigung. Und das kann genauso gut sein, dass in der Konferenz sowohl die Meisterschaft als auch die Champions-League-Teilnahme hin und her swappt. Das ist eine sehr lustige Konstellation.
Gladbach ist, da habe ich über 90 Minuten jetzt mal komplett dann gesehen und war gewissermaßen sehr ernüchtert, was Gladbach da geliefert hat gegen Stuttgart. Es war nämlich, Stuttgart, musst du sagen, mit dem neuen Trainer waren sehr mutig, sehr engagiert, haben von der ersten Minute nach vorne gespielt, haben von der ersten Minute halt die Gladbacher gestört, haben gesagt, wir gehen früh drauf, haben eine Raute aufgestellt, sind dann nach und nach weiter zurückgefallen. Aber sie haben halt auch Räume gelassen und sie haben halt auch Chancen gelassen, den Gladbachern. Und bei Gladbachern ist mittlerweile, muss man fast sagen, wirklich fast kein Spieler mehr in Form. Mhm. So ein Hazard auf Linksseite, auf Linksaußen spielt komplett untergetaucht, gar kein Faktor mehr für das Spiel. Hofmann muss jetzt so zweiter Stürmer neben Player gehen, Player, der nicht mehr trifft. Hofmann ist dann plötzlich derjenige, der dann Torchancen erarbeiten muss, aber Hofmann war halt noch nie ein Torjäger. Da hast du halt sehr viele, auch im Mittelfeld, wenig Optionen. Neuhaus, der nicht auf das Niveau kommt der Hinrunde. Und denen gelingt es halt nicht mal gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die halt am Ende komplett alle war. Also die haben halt alles rausgehauen. Ja, in unseren guten Rüd von Nisselschwein reingeworfen, das Geld. Die haben alles rausgehauen und waren am Ende komplett. Sind auf einem Bein gestanden quasi und Gladbach hat es trotzdem nicht geschafft, die zu knacken. Mhm. Da sehe ich halt nicht, wie Gladbach hat auch, glaube ich, kannst du mir nochmal gleich das Restprogramm sagen, das ist auch, hat es auch in sich. Also da sehe ich momentan.
Ja, die spielen jetzt gegen Nürnberg, in Nürnberg.
Ja, gut, okay.
Ist jetzt Tabellenletzter, also kann man jetzt sagen, die haben Momentum. Ne? Vorletzte, ja. Und dann am letzten Spieltag gegen Dortmund. Also.
Ja, also Gladbach hat mich wirklich enttäuscht, muss ich sagen, am Wochenende. Also natürlich Riesenlob an Stuttgart, die einfach eine komplett über 180-Grad-Wende, so was Mentalität, was Pressinghöhe, auch was Pressingintensität angeht. Aber das musste als Gladbach auch jetzt nicht. Den so verunsichernden Gegnern.
Glaubt ihr, dass das ein Fehler war, vielleicht, dass schon so früh das Aus von Hacking und so zu verkünden und ihn so mit so ein bisschen zu einer Lame Duck zu manchmal? Man hätte das ja auch nach der Saison oder in der
Pause. Man sieht es bei Bruno Labbadia und Wolfsburg, dass das nicht unbedingt ein Faktor sein muss. Und ich finde immer noch, dass die Mannschaft auch eher für sich selber spielt. Also das nicht Hacking spielt nächstes Jahr in Gladbach, sondern die. Und die wollen ja Champions League gewinnen. Und das wäre völlig absurd, als Spieler das irgendwie als Alibi herzunehmen. Das wäre einfach nur dumm.
Mhm. Ja. Und die Mannschaft hat auch ein, würde ich sagen, konditionelles Problem, aber bei Gladbach ist die Mannschaft, bei der die Laufleistung zwischen Hinrunde und Rückrunde am größten auseinanderklafft. Also die waren in der Hinrunde noch das Team, glaube ich, mit den meisten oder mit den zweitmeist gelaufenen Kilometern und jetzt rangieren die eng im unteren Mittelfeld. Also die haben unfassbar abgebaut, konditionell.
Ich finde aber auch, was zum Beispiel ein Beck nach dem Spiel gesagt hat, ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt, das konnte man schon auch als, finde ich, als Kritik an Weinziel verstehen, weil er gesagt hat, ja, es musste was passieren und das ist jetzt passiert, hat er so gesagt, also quasi diesen Trainerwechsel auch im Nachhinein gut geheißen und dann hat der Reporter halt irgendwie auch noch gefragt, ja, was hat denn der Trainer denn jetzt so anders gemacht? Und dann hat er halt irgendwie gemeint, ja, irgendwie alles. Und auch die Ansprache hat gezündet und hat einfach auch Spieler auf anderen Positionen eingesetzt, um denen das Selbstvertrauen gegeben. Also hat so super positiv über den Trainer Willig?
Nico Willig.
Sich geäußert. Und da hatte man, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das schon auch als, also, dass die froh waren, dass der Weinziel weg
ist. So. Weinziel ist von seiner Wesen auch jetzt nicht der Trainer, der in eine vorsichtige Mannschaft so ein Feuer reinbringt. Da hatte man schon das Gefühl, dass Willig da ganz anders drauf ist, wie der auch an der Seitenlinie rumgeflitzt ist und das Publikum angefeuert hat. Der hat ja auch von Anfang an gesagt, wir wollen ein bisschen Feuer in diese Mannschaft bringen. Das ist ja schon ein anderer Trainertyp, ein anderer Typus-Trainer. Auch mit seiner Aufstellung ja sehr offensiv gewählt hat. Das hätte auch schiefgehen können, diese Aufstellung mit Beck im Mittelfeld. Und Mittelfeld aus Castro, Aogo, Beck, das ist schon durchaus anfällig. Aber er hat halt dann, weil eben Gladbach auch das nicht gut ausgenutzt hat, aber weil sie halt auch Lust hatten, weil sie Bock hatten. Ja, du hast, ja, Zustimmung. Das konntest du deutlich erkennen, dass Willig da ein anderer Trainertyp oder ein anderes Feuer reingebracht hat.
Jutti.
Wen hat Stuttgart jetzt vor der Brust?
Hertha, Wolfsburg, Schalke.
Ja.
Auswärts, zu Hause, auswärts.
Schade, dass dieses Schalke, obwohl, nee, warte mal. Naja, schade, also 6 Punkte. Wäre so schön gewesen, wenn das am letzten Spieltag um die Relegation
hätte, geht. Kann
ja immer noch.
Könnte sein.
Aber wäre schon mal wieder ein spannender Faktor.
Das kann doch sein, oder nicht? Sehe ich das falsch?
Ja, kann das noch sein. Stuttgart muss dann aber deutlich aufholen, weil sie haben das deutlich schlechtere Torverhältnis. Das heißt, sie müssen 4 Punkte auf Schalke aufholen in 2 Spielen. Und dann hast du ein Finale. Aber das glaube ich nicht. Also, dass sie 4 Punkte auf Schalke aufholen. Das glaube ich einfach nicht.
Ich glaube, nach unten raus hat Stuttgart jetzt auch, dadurch, dass Nürnberg nicht gewonnen hat, genug Raum, dass sie sich auf Relegationen vorbereiten können.
Können sie schon sein? Ja, das stimmt. Seit einiger Zeit können sie das, glaube ich, schon.
Ja. Seit einiger Zeit ja nicht wirklich. Ja. Okay. Lass Player das Ding mal reinmachen und dann haben wir
wieder eine andere Universum.
Ja. Gegen wen könnten sie denn da treffen in der Relegation?
Ja, Union oder Paderborn? Das ist doch die Frage, ne?
Ja. Ja, weil der HSV ist auf Platz 4 zurzeit. Und hat auch das deutlich schlechtere Torverhältnis.
Absichtlich?
Nee, es ist einfach, jetzt bietet es sich an, darüber kurz zu reden, weil wir bei der Relegation sind.
Guck ihn dir doch mal, du siehst du das. Ja.
Nein. Also, das hat damit überhaupt. Du musst ganz ruhig sein. Du bist
ja, gerade deswegen, ich beschütze ihn doch gerade.
Ja, aber das ist ja das Lustige. Du machst ihn ja die ganze Zeit immer nur fertig und schickst die Fotos von dir im Auswärtsblock gegen den HSV. Ich habe wirklich Mitgefühl. Tatsächlich habe ich was Kritisches über den FC Köln getwittert gestern und habe mir den Zorn der FC-Fans, der Geißböcke, auf mich gezogen.
Aber das machst du auch gerne.
Das stimmt allerdings. Es ist mir nicht so nah gegangen, wie die vielleicht gedacht haben. Auf der anderen Seite war ich doch schon verwundert, dass da so Einigkeit herrscht, dass das die richtige Entscheidung war, Markus Anfang zu feuern. Und natürlich haben die Leute auch recht. Ich habe die Spiele jetzt im Einzelnen natürlich nicht so verfolgt wie die Kölner Fans und kann deshalb zum Spielerischen nicht so viel sagen. Ich kann natürlich aber trotzdem sagen, dass in der zweiten Liga eben auch Fußball gespielt wird. Und ich finde es ein bisschen respektlos, wenn man der Meinung ist, irgendein Verein muss durch die zweite Liga durchmarschieren. Und das ist eigentlich das, was mich daran stört. Das mag sein, dass das nicht der richtige Trainer ist für die Bundesliga und so weiter, dass das alles richtig ist. Aber als Tabellenführer mit 5 Punkten auf dem 2. Platz, ich find's irgendwie unmoralisch. Keine Ahnung, ich find's irgendwie unmoralisch zu sagen, dass der Trainer hat die an sich gesteckten Ziele, nämlich den Wiederaufstieg und die fucking Meisterschaft in der zweiten Liga höchstwahrscheinlich, hat er geschafft. Und er wird von den Fans behandelt wie das größte Arschloch, weil Köln nicht den geilen Fußball spielt, den sie haben. Die haben 76 Tore geschossen. Natürlich geht das auf Kosten der Defensive. Aber können wir mal bitte irgendwie festhalten?
Ich habe auch so gedacht, so ein bisschen wie du, aber es ist interessant, wenn man sich dann die Reaktion anguckt, so je weiter von Köln man weg ist, und wir sind, muss man leider auch sagen, relativ weit weg von Köln, weil wir zweite Liga nicht verfolgen und den ersten FC Köln auch nicht. Ja. Je weiter man weg ist, umso, okay. Ja. Du hast ja auch am ehesten noch gesagt, das passt, diese Entlassung. Ich meine, ich wollte einfach nur sagen, je weiter du davon weg bist, desto eher ist das ein Skandal. Und je näher du da rankommst und dann mit auch dir Tweets anguckst von Fans und mit Leuten redest, die dann beim Verein drin sind, die dann halt alle sagen, nee, das war seit Wochen ist das gekommen. Und das
länger
ist
schon, ja. Also ich habe schon
absolut überfällig gewesen. Teilweise Leute genau andersrum gesagt, das hätte man eigentlich schon viel früher machen.
Die Reaktion, die ich immer erlebt habe, wenn ich in irgendwelchen Artikeln gelesen habe, Foren oder irgendwie unter den Spielen, ganz, ganz viele kritische Stimmen immer schon gegen Markus Anfang von Seiten der Fans. Ist nicht so, dass er einen Rückhalt hatte oder so. Deswegen ist diese Entscheidung, wie du richtig sagst, bei den FC-Fans nicht unpopulär. Und für uns ist das natürlich nicht nachvollziehbar, weil der ganz klar als Meister aufsteigen wird. Und was ist das bitte für eine absurde Situation, wenn du als Meister aufsteigst und du wirst wahrscheinlich am Ende mindestens 5 Punkte Vorsprung haben?
Und aber
da muss, ne? Ich, da muss aber auf, ne? Also es ist mega absurd. Man hätte es vielleicht auch im Sommer machen können, weil die Ziele sind ja nicht gefährdet in dem Sinne.
Da will ich nämlich aber, ja nicht rein.
Aber Markus Anfang hätte so oder so keine Zukunft gehabt in Köln. Aber vielleicht wäre der saubere Schnitt gewesen zu sagen, ey, lass ihn doch den Meister noch machen.
Ja.
Und im Sommer machen wir es neu.
Überleg dir doch mal, was das jetzt bedeutet. Deswegen bin ich auch ziemlich nah bei dir. Weil die Tatsache, wie das gemacht wurde, egal. Und dass er da kritisch gesehen wird, dass es Probleme gibt, das sehe ich auch. Aber der hat nochmal 5 Punkte Vorsprung. Und jetzt setzt du es so auf, dass du einem Typen, der 31 Spieltage lang einfach eine Mannschaft geformt hat und sie mit 76 Toren durch die Liga geschickt hat, am Ende nicht zumindest dieses kleine Stück Respekt bekommt, was er in meinen Augen dafür verdient hätte, egal wie schlecht es abgelaufen ist.
Dann lass ihn nächste Woche nochmal verlieren, Paderborn, Union, HSV gewinnen. Das ist ja wieder viel Wenn und
geht ja erst mal gar nicht, weil Paderborn gegen HSV spielt.
Nee, übernächste.
Übernächste
Woche. Nächste Woche.
Ja, aber ich meine, aber auch der HSV ist auf Platz 4. Das spricht ja auch einfach dafür, dass wenn zwei so hochrangige Erstligisten, sag ich mal, der zweiten Liga, sag ich mal, strugglen oder nicht so souverän spielen, wie sich die Fans vorstellen. Das spricht ja auch einfach dafür, dass wir es hier mit einer starken zweiten Liga zu tun haben, mit einer ausgeglichenen zweiten Liga. Und der erste FC Köln hat einen Kader, der eher also in der zweiten Liga wird halt viel mehr gefightet und da wird dreckiger gespielt und gekämpft. Und der erste FC Köln hat halt eher Spieler von Qualität, von individueller Klasse, die vielleicht nicht so gut zum Spielstil der zweiten Liga passen und so. Aber ich finde das einfach, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie unmoralisch. Ich kann es auch nicht anders sagen. Ja. Da ist ein Trainer, der spielt 31 Spieltage, holt er den Verein in die erste Liga und dann wird er rausgeschmissen. Ich finde das irgendwie absurd.
Ich finde
dieses Selbstverständnis und dass man dann irgendwie sagt, irgendwie, ja, dieser Verein, das hat sich abgezeichnet und hast du die mal spielen sehen und so weiter. Die spielen eine Scheiße zusammen. Ja, wie spielen eine Scheiße zusammen? Die haben 18 Spiele gewonnen, mehr als jeder andere Verein.
Aber es kommt ja nicht auf das Was, sondern auf das Wie an auch.
Was? Bitte, wenn du absteigst, wenn du als Köln absteigst in die zweite Liga, kommt es auf gar nichts anderes an, als den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Alles andere ist völlig scheißegal. Oder willst du mir jetzt sagen, als die abgestiegen sind, hätten die gesagt, du, ehrlich gesagt, hoffe ich, dass wir richtig geilen Fußball in der zweiten Liga spielen.
Nö.
Das ist doch Quatsch. Da geht's um nichts anderes als um den Wiederaufstieg.
Aber Köln ist schon individuell eine 3 Nummern besser als jede andere Mannschaft aus der Liga. Und sie haben diese Spieler.
Das ist eine Behauptung. Wo kommt
die drauf?
Cordoba ist die größte Niete, die es gibt. Das haben wir doch jetzt schon letzte Saison in der Bundesliga.
Der hat gute Leistung in der zweiten Liga.
Ja, in der zweiten Liga, genau.
Ja, aber das ist halt trotzdem besser als die zweite Liga. Du kannst ja nicht jetzt in der
Bundesliga vergleichen. Tirol ist auch ein hervorragender
Tirol,
aber der hat in der Bundesliga noch
nicht mal. Aber der spielt ja nicht mal. Weil
ja, aber zu behaupten, dass Köln so einen geilen Kader ist, ist erstmal einfach nur eine Behauptung. Wo kommt denn diese Behauptung her?
Ja, weil sie es ja auch zeigen auf dem Platz, aber die.
Ja, was denn jetzt? Entweder sie zeigen es oder nicht? Ich denke, sie zeigen es nicht, deshalb wurde doch Markus Anfang entlassen, weil sie es eben nicht zeigen.
Sie sind nicht mehr als die Summe ihrer Teile. Sie sind ein individuell starke Mannschaft, die auch immer wieder individuelle Glanzmomente setzt. Aber das ist das, was, wenn man mit Fans von Köln redet, dass es keine Spielidee gibt, dass es keine Weiterentwicklung im Laufe der Saison gab. Es war halt immer so Auf- und Abphasen, die halt absolut, die total davon abhängig waren, welche Spieler in Form waren. Also es war nicht so, dass du da irgendwie einen Trainerplan hattest, wo du dann sagen könntest, okay, da und da geht's hin. So, was du beim HSV vielleicht hast, aber das geht halt nicht auf beim HSV, das ist der Unterschied so. Der HSV hat zu viel Trainerplan und zu wenig individuelle Klasse und Köln hat zu viel individuelle Klasse und zu wenig Trainerplan gehabt. Und ich verstehe den Punkt auch, aber ich sehe es halt auch dann nicht, dass man mit einer Lame Duck weitermachen muss, wenn es noch um sowas geht. Es ist nicht, es ist in diesem
aber
Fall,
mit einem Restprogramm,
können noch nicht aufsteigen.
Mit einem Restprogramm von Greuther Fürth, Jahn Regensburg und Magdeburg als erster FC Köln mit 5 Punkten Vorsprung am drittletzten Spieltag den Trainer rauszuschmeißen aus der Angst, dass er den Aufstieg verkacken könnte. Wenn man, wie viel sind es insgesamt? 6 Punkte sogar auf den 4. Platz. Also das ist eine Gesamtkonstellation, die...
Aber die hätten ihn sowieso nach der Saison
rausgebracht. Ja, das können sie ja genau machen. Genau, das können sie doch aber auch ganz gerne mal.
Da hat er seine Mission erfüllt, für die er geholt wurde. Und dann kann man sagen, okay, deine Mission war Wiederaufstieg, die hast du gepackt für die Mission Klassenerhalt oder im Fall von den Fans vom 1. FC Köln Champions League mit diesem geilen Kader. Holen wir uns aber jetzt den Bruno, den schönen Bruno, der bringt uns nämlich direkt in die Champions League. Da, wo der 1. FC Köln nämlich hingehört mit dem Kader.
Ich nehme mal die Polemik ein bisschen raus. Aber es ist doch irgendwie für diese ganze Saison und am Ende dann, Entschuldigung, aber für die beiden Vereine, um die es dann immer wieder geht, auch schon auch ein kleines bisschen bezeichnend, dass es so viel Probleme drumherum gibt bei zwei Mannschaften, die im Prinzip die ganze Saison auf den Plätzen 1 und 2 standen.
Du darfst sie halt
und der Trainer in Sandhausen nicht so in der Kritik steht wie beim Tabellenführer. Das kann ja
in
auch
der zweiten Liga gab es diese Saison, glaube ich, 11 Trainerwechsel oder sowas. Also ja. Die haben einen neuen Trainerwechselrekord aufgestellt. Das ist jetzt nicht kein Köln- und Hamburger Problem und du darfst auch die beiden Mannschaften wirklich nicht vermischen. Die Probleme sind ganz, ganz unterschiedlich und ganz, ganz eigene.
In der Mannschaft, ja, genau.
Du hast in Köln einen super erfahrenen Kader, der individuell super stark ist. Du hast in Hamburg den jüngsten Kader des gesamten deutschen Profifußballs. Also das sind zwei riesige Unterschiede.
Und das ist, glaube ich, auch, wenn man das aus der Entfernung betrachtet, desto größer ist die Absurdität und vielleicht auch das Unverständnis darüber. Ich glaube, je mehr man auch konsumiert, desto eher kann man das verstehen. Es ist so, dass in der zweiten Liga gefühlt niemand aufsteigen will. Also das siehst du ja auch, der HSV ist in der Rückrundentabelle, ich glaube, 14. Mhm. 14. In der und ich rede nicht von 3-Spiele-Trend, ich rede von der kompletten Rückrunde. Tabellen 14. So. Und trotzdem waren die bis letzten Spieltag auf Platz 2. So. Und Köln ist in dieser Hinsicht nur 5 Punkte vom Tabellenzweiten. Wenn man sich die Schwäche der anderen Vereine anguckt, ist das eigentlich schon auch absurd in sich, weil Union hat die letzten Spiele auch massiv geschwächelt. Paderborn ist die einzige Mannschaft, die in der Rückrunde richtig stabil ist und die jetzt auch deswegen verdient auf Platz 2 steht. Und ich kann dir aus HSV-Sicht sagen, dass ich habe es immer wieder gepredigt, ihr habt immer wieder euren Optimismus, der aus Unwissenheit gespeist wird, behauptet, mach dich locker, du Affe. Natürlich steigt der HSV auf. Ich habe euch immer gesagt,
Ja gut, du bist aber auch Zweckpessimist.
Ja, und das ist dann, nicht daran, da kannst du ja dann auch mal recht haben mit. Aber
ja,
es sah ja jetzt denn, auch 31 Spieltage ganz gut aus.
Glaubst du denn, dass sie nicht aufsteigen?
Das wird verdammt schwer. Also das ist jetzt nicht seriös zu beantworten, diese Frage, weil die spielen jetzt in Paderborn. Natürlich können die mal in Paderborn gewinnen. Natürlich können die Glück haben und Union verkackt ein paar Spiele und am Ende rutschen sie noch auf Platz 2. Oder sie rutschen in die Relegation und spielen gegen Stuttgart. Wer will denn da irgendwelche Prognosen treffen? Das ist nicht seriös. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass der HSV spielerisch ganz schwere Zeiten hinter sich gerade hat und vermutlich auch vor sich. Und dass es da an ganz, ganz vielen Ecken kränkelt und ganz viele Spieler unter dem Niveau spielen, was man sich von ihm erhofft hat. Und dass der HSV sich sehr wenig Torchancen rausspielt, sich ganz schwer tut in der zweiten Liga. Und man muss sich nur mal das Torverhältnis angucken. So, Köln, sagt ihr richtig, hat irgendwie 76 Tore geschossen. Wie viel hat der HSV? Irgendwie nicht mal die Hälfte.
41 oder sowas.
Gut, das ist doch mehr als die Hälfte. Aber man hat keine torgefährlichen Spieler. Man findet keine Lösung. Also, das ist.
Meinst du, dass der HSV den Trainer rausschmeißen muss?
Auch das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Erstmal musst du, glaube ich, jemanden haben, der es besser macht. Wer macht es denn besser? Das weiß ich nicht. Dann musst du dich ein bisschen mit dem Verein auch beschäftigen. Bernd Hoffmann hat im Prinzip einen Blankoscheck ausgestellt. Er hat gesagt, wir werden nächstes Jahr im Herbst auch wieder eine Krise haben und anders als sonst werden wir dieses Mal den Trainer nicht entlassen. Das ist ein Vorgriff von einer Saison, den er Hannes Wolf gewährt hat. Und jetzt ist er in einer Situation, wo er entweder seine eigenen Worte fressen muss, wo er im Hintergrund auch noch die Geschichte mit Titz hat, den er damals rausgeschmissen hat, der von Anfang an keinen guten Stand hatte, bei Hoffmann und später dann auch beim neuen Sportdirektor sicherlich irgendwie nicht. Diese Entlassung bekommt natürlich nochmal einen anderen Geschmack jetzt irgendwie so rückblickend. Also es ist eine ganz schwierige Situation in Hamburg und es macht alles andere als Spaß. Und der Aufstieg, also eigentlich braucht man davon gar nicht reden, weil das eben nicht so ist, dass die anderen Mannschaften so stark sind und der HSV mal ein, zwei Spiele verloren hat, sondern die Entwicklung ist absehbar gewesen. Im Prinzip seit Beginn der Rückrunde wartet man nur auf den Moment, dass die anderen Mannschaften das mal nutzen. Es gab ein souveränes Spiel, und das war gegen St. Pauli. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen, deswegen trügt euer Eindruck. Aber das war mit Abstand der souveränste Sieg in der gesamten Saison. Und der Rest ist Krampf.
Ich habe den HSV recht oft die Saison gesehen und ich habe jedes Mal gesehen, dass seine Mannschaft auf vielen Positionen individuell so viel stärker als der Gegner war, aber im Mannschaftsgefüge keine Idee gefunden hat, wie man gegen 10 Verteidiger sich durchsetzt.
Ja, und das ist aber auch eine Herausforderung, weil es ist immer leichter zu verteidigen. Und je Bayern München kann das, alle stellen sich gegen Bayern hinten rein, die können das lösen. Aber ich glaube, dadurch, dass es so viel einfacher ist, destruktiv zu spielen und zu verteidigen, als Lösung zu finden, je weiter du in der Klasse bergab gehst, desto schwieriger tun sich Mannschaften gegen so einen Riegel, logischerweise. Und ja.
Aber dann wäre ich nämlich, um die Brücke wieder zu schlagen, auch beim 1. FC Köln, dass ich dann finde, dass man schon das Vertrauen in die Macher haben sollte, wenn jemand 5 Punkte Vorsprung hat, dass er dann die Saison auch zu Ende bringen sollte.
Also wer macht denn jetzt, beim 1. FC Köln? Fee oder was?
Du 21 Trainer.
Ah, okay. Das hätte mich auch gewundert, weil das wäre ja mit Arbeit verbunden.
Was? Baflag, glaube ich.
Oh Mann.
Genau. U21 Trainer. Das kannst du halt auch machen. Also ich finde das okay. Also ich sehe eure Punkte, ich verstehe es auch mit dem fehlenden Respekt dann teilweise. Ja, aber die brauchen ja nur einen Sieg. Du brauchst, ja, ich bin zu analytisch, du brauchst halt nur einen Sieg. Und dann, wenn du diesen Impuls nochmal gibst und mit einem neuen Trainer und du merkst, der alte funktioniert nicht, dann hast du den Impuls, machst du den Sieg, hast du den Aufstieg.
Aber Tobi, Fußball ist nicht nur Zahlen. Fußball
ja, ist auch Emotionen. Emotionen, deswegen sage ich, wir sind auch zu weit weg. Ich habe wirklich keinen einzigen Köln-Fan bis jetzt so richtig wahrgenommen, der gesagt hat, das ist eine dumme Entscheidung. Da waren ganz viele dabei, die gesagt haben, ja, das war längst überfällig. Gut, dass sie das gemacht haben. Die sind emotionaler dabei, glaube ich, als wir hier alle. Nee, das sage ich nicht, dass es richtig ist, aber das ist emotionaler als wir dabei.
Was auch noch niemand gesagt hat, ist, ey, das war jetzt nicht überfällig, zur Werbung. Der Satz hat wenig Sinn gemacht, aber ihr versteht den Grundgedanken hinter dieser Überleitung. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung, gleich sind wir zurück, dann reden wir natürlich weiter über die zweite Liga, wie sich das gehört. Hey, macht euch mal locker, ihr Affen. Entschuldigung, war ein Scherz, war ein Zitat, ne?
Verstehe ich.
War ein Zitat, war keine Beleidigung. Wir sehen uns gleich wieder und dann geht's hier weiter mit Fußball. Emotional und kompetent, wie immer.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Hallo, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Wir werden gerade noch Tinder-Profile erstellt. Alte Männer bauen sich Tinder-Profile und gehen nochmal so richtig auf die Piste.
Ich distanziere mich da klar von.
Nee, Mann, wir gehen steil. Wir sind jetzt auf Tinder zu viert. Uns kann man zu viert Tindern daten. Wie nennt man das? Ich hab's Super Tinder. Ich weiß nicht mehr, was das ist.
Super Swipe.
Super Swipe. Uns gibt's zu viert. Wir sind das Viererpack. Und,
jetzt habe ich Angst. Jetzt hab ich...
Was? Wir gehen zu viert auf Dates. Das ist doch geil.
Das ist eine Geschäftsidee.
Oder ist es wirklich eine Geschäftsidee?
Es gibt so Tinder-Bilder, da sind dann, da fotografieren die sich dann mit mehreren Leuten drauf und du weißt nicht, um wen es geht.
Ja.
Also wir können auch ein Tinder-Bild machen zu viert und die Dame, die weiß ja nicht, welcher von uns vieren aufs Date kommt.
Aber das Geile ist ja, dadurch, dass Tobi dabei ist, wird ja jeder trotzdem in die richtige Richtung swipen, weil die Hoffnung ist, dass es Tobi ist, wird ausreichend und wenn, ja gut, die sind dann enttäuscht, wenn es einer von uns ist.
Ja. Aber gut, wir haben ein paar Erstligaspiele auf.
Wie du Erstliga betonst, lass uns, das ist schon mehr, warum musst du das so betonen? Erstligaspiele.
Merkst du? Das liegt gar nicht an mir.
Erstligaspiele.
Das liegt gar nicht an mir.
Als wenn, weißt du was, teilweise ist der Fußball, da kannst du nochmal bei Bundesliga international drüber reden, wie kommerziell und kapitalisiert und langweilig der internationale Fußball geworden ist. In der zweiten Liga, da wird wenigstens noch richtig, da geht's noch um was.
Ehrlich.
Da wird noch ehrlich gekämpft und da kann auch der Letzte mal den Ersten schlagen und so weiter.
Apropos, der Letzte kann den Ersten schlagen, so. Der Letzte kann Spiele gewinnen. Können wir als Thema machen. Thomas Doll hat mit Hannover 96 einen Sieg eingefahren gegen den FSV Mainz 05.
Ja,
es ist schon eigentlich brutal, dass du bei Hannover 96 sofort Thomas Doll sagst. Der Typ hat den Verein irgendwie übernommen in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja.
Es gibt halt nur noch Thomas
Doll. Ja, das ist auch irgendwie auch eine Errungenschaft.
Hier José Mourinho, das Bundesliga-Keller, der alles auf sich zieht und die Mannschaft frei hält davon, damit sie befreit aufspielen kann.
Das mich so ein bisschen
gewundert, Dollhouse,
wie sehr die sich gefreut haben.
Also,
wieso?
Ja, aber ganz ernsthaft, wenn du das Chancenverhältnis und den Spielverlauf gesehen hast, hätte ich mich auch gefreut, wenn ich das
natürlich gewonnen hätte. Aber habt ihr das Tor gesehen? Ich meine, war das nicht das geilste Tor des Jahres?
Ach so, weil also, die sonst
und sei mal sicher, Weyland ist der, wie heißt es jetzt damit, safe, der wird Zweitliga-Torschützenkönig nächstes Jahr, lege ich mich fest.
Ja, wenn Lasogga noch beim HSV bleibt, weiß ich nicht.
Wenn er überhaupt beim bei Hannover bleibt.
Vielleicht
geht er zum HSV
weggekommen.
Ja. Also, ja. Man weiß es nicht. Ja, aber ey, ich freue mich irgendwie so ein bisschen. Das ist denen gegönnt und sie sind deswegen nicht, du hast es gesagt, nicht abgestiegen in dem Moment. Die haben sich wirklich gefreut, aber es war unverdient hoch drei.
Ja.
Und das Tor war wirklich, es gibt manchmal so Momente, da hat man das Gefühl, okay, da will jemand mit höherer Macht denen jetzt das auch. Weil Mainz war deutlich die bessere Mannschaft und dieses Tor, also, es ist,
wie sie gegeneinander laufen und so, ist absolut.
Also es war ein dreifaches Eigentor im Prinzip, ne?
Ja, es war dreimal schon geklärt.
Ja, also.
Man kann Hannover, wie ich es schon so oft gelobt habe, sie haben es jetzt geschafft, tatsächlich in den letzten drei Spielen nur ein Gegentor zu kassieren, in den letzten fünf Spielen fünf Gegentore. Also das ist schon mal für Hannover 96 keine schlechte Leistung.
Thomas Doll, also kein schlechter Trainer.
Ja, Thomas Doll
einer für einen
hat öfter zu Null gespielt diese Saison als Breitenreiter auf jeden Fall. Das merkst du halt, dass diese Mannschaft sich vollkommen auf die Defensive fokussiert und vollkommen auf Zweikämpfe und sehr weit dann zurückfällt im Verlauf der zweiten Halbzeit. Aber du kannst halt zumindest sagen, die Mannschaft ist nicht tot. Aber sie hat halt offensiv null Plan. Also dieses Tor war halt, wenn es diese Szene nicht gegeben hätte, hätte Hannover nie ein Tor geschossen, weil das Einzige, was sie gemacht haben, ist lange Bälle ins Nichts oder lange Bälle auf Weidern, die dann im Nichts gelandet sind. Mehr haben die nicht gemacht. Ab und zu mal ein Dribbling von Meiner, aber die sind offensiv vollkommen von der Rolle. Hoffen nur auf Standards. Aber muss man wieder sagen, haben es defensiv ganz okay gemacht. Mainz hatte zwar viele Abschlüsse, aber auch immer sehr oft aus der zweiten Reihe, weil dann doch noch ein Hannoveraner da in der Nähe war und doch noch ein Hannoveraner sich irgendwie den Schuss geworfen hat. In dem Sinne kann man auch mal ein Lob da lassen. Mache ich ja hier immer für Thomas Doll und die Defensive von Hannover.
Ja, aber es war schon ein verzweifelt anmutender Abwehrkampf. Und es ging immerhin nur gegen Mainz. Und es war ein Heimspiel. Also die Entwicklung Hannovers ist da auf jeden Fall schon ein bisschen besorgniserregend. Und ich glaube, die haben wirklich da auch. Also den Spielern, wie gesagt, die kämpfen und was willst du noch anderes sagen, aber das war schon sehr wenig. Und man sieht auch ganz klar einfach diese Ausfälle von Bebu und Füllkrug. Das ist für Hannover einfach nicht zu kompensieren gewesen. Und sonst kannst du eben auch vielleicht mal mit diesen langen Bällen, ne? Bebu ist sehr schnell, ein Füllkrug ist auch als Zielspieler zu gebrauchen, besser als ein Weidand. Dann kannst du, glaube ich, dann, wenn du diese beiden Jungs hast, für diesen Spielstil auch mehr rausholen und du siehst ganz klar, mit den beiden Ausfällen ist da in Hannover nicht mehr viel zu holen.
Habt ihr euch schon mal zweitligamäßig einen Gedanken gemacht, was das bedeutet, wenn Hannover 96 und Nürnberg in die zweite Liga runtergehen, was das für eine spannende zweite Liga werden würde, wenn dann der 1. FC Köln die Meisterschaft noch verschenkt, Paderborn und Union Berlin direkt aufsteigen, Köln die Relegation verliert? Dann sind der HSV.
Das ist wieder so viele Wenns. Das heute
ja, ich bin im Paralleluniversum.
Tag des Wenns.
Könnte das nicht mit so viel Konjunktiven und Wenns.
Aber gut, aber lass uns das normal spielen. Im Worst-Case-Szenario könnte, Stand jetzt, HSV, VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg und Hannover 96 alle zweite Liga spielen.
Ja, wobei Hannover 96 und Nürnberg, wir wären jetzt nicht die automatischen Aufstiegskandidaten. Das ist ein Riesenproblem für die. Weil
im Gegensatz zum HSV.
Ja, Hannover, weiß ich nicht.
Hannover muss ja ganz viel Ader lassen, einfach, weil sie das Geld brauchen.
Ja, die haben auch ein paar Spieler, mit denen sie Kohle kriegen wahrscheinlich. Ebu wird schon ein bisschen was einspielen. Füllkrug hat schon 7 Millionen.
Du hast ja bei Füllkrug schon gemerkt, dass sie das Geld unbedingt brauchen. Sie haben ja Füllkrug unterhalb der Ablöseklausel Anton verkauft.
Geld
sag mir, wenn ich es misserzählt habe, ist es bei Werderaner besser.
Sechs Schnäppchen.
Sechs,
ja, aber auf jeden Fall unter, der hatte die Ausstiegsklausel war höher als das, was Werder bezahlt hat.
Was hat Gladbach noch geboten? 17 oder so im Sommer?
Ne? Na gut, jetzt mit Knorpelschaden 6.
Den grinst schon so sympathisant.
Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so richtig ist. Ich sag auch nicht, dass die jetzt der Top-Favorit sind, aber ich glaube schon, dass sie zu den Aufstiegskandidaten nächste Saison.
Ich glaube, dazu müssen die erstmal, ja, die müssen erstmal im Haus selber die Sachen regeln. Das ist ja das größte Problem. Du weißt noch nicht, wie Kind seine Rolle weiterspielt, wenn es in der zweiten Liga weitergeht. Du weißt noch nicht, wer der Trainer ist. Du weißt noch nicht, wer sportliche Verantwortung haben wird. Kader, habt ihr eben selber schon gesagt, da sind 20 Kandidaten, die den Verein verlassen können. Hm. Also das ist eine riesengroße Wundertüte. So oder so wird es aber spannend nächstes Jahr. Ne?
So ist es. Es macht so viel mehr Spaß, über Fußball zu reden, wenn man den HSV vernünftig mit einbezieht.
Können wir jetzt aber jetzt
an dieser Stelle versuchen. Ja, Tobi und ich waren übrigens zu Gast bei der Rautenperle.
Wer kennt sie nicht?
Das ist,
eine Kneipe?
Nein, es ist ein HSV-Blog von
Das klingt wie eine
Scholle. Ja, kennst du vielleicht noch den alten Blog Matz ab, fürs Abendblatt?
Ja.
Nein. Ja, so, und Scholle ist quasi ehemaliger Abendblatt-Redakteur, zuständig für den HSV seit Jahrzehnten so. Er kennt alles, sehr lustige Geschichten so. Immer wenn die Kameras aus sind, kann der richtig auspacken. Wie das halt so ist, wenn Journalisten so jahrzehntelang eine Mannschaft begleiten und sehr eng mit den Spielern und Verantwortlichen. Und teilweise ist es auch immer sehr interessant, was der erzählt. Und da waren wir zu Gast und haben zusammen das Spiel live geguckt und haben dann auch davor und danach noch eifrig diskutiert, wen es interessiert, rautenperle.de. Das nur mal ganz kurz. Da gibt's mehr zum HSV, wer noch nicht genug bekommen hat. So. Hoffenheim, Wolfsburg.
Hm? Auch ein verrücktes Spielchen. Wir hatten viele verrückte Spielchen jetzt am Wochenende.
Ja, also ich finde, wir machen damit weiter, weil die sind da oben auch mit bei, beide so. Hm. Und Hoffenheim kam aus einem Megalauf, was ich glaube, 4 Spiele in Folge gewonnen. Breite Brust, Nagelsmann klar gesagt, für die Champions League. Dann hat Wolfsburg zwar gut angefangen, aber Hoffenheim geht 1-0 in Führung. Und dann haben die auf einmal einen Elfmeter. Kramaric eigentlich sehr sicher vom Punkt. Hat die Chance auf das 2-0. Da sind wir wieder beim Hätte, Wenn und Aber. Macht er das 2-0, gehe ich mal davon aus, Hoffenheim verliert das Spiel nicht mehr. So, behaupte ich mal. Dann liegen die jetzt bei 53 Punkten, haben das bessere Torverhältnis im Gegensatz zu Gladbach und Leverkusen, sind tatsächlich auf Kurs Champions League. Aber hätte, wenn und aber, Kramaric schießt, wie schon der Nürnberger, auch gegen den Pfosten. Und so bleibt Wolfsburg im Spiel, gewinnt die Nummer am Ende dann, als die Scheuntore sich öffnen, ganz klar mit 4-1. Nicht unverdient, gutes Spiel von Wolfsburg, muss man wirklich sagen. Und Nagelsmann verabschiedet sich so ein bisschen in der Champions League. Auch da wieder, ne? So ein Moment.
Ja, der so viel Champions League ist noch nicht weg, natürlich.
Nein, natürlich nicht, aber es sind jetzt eben 4 Punkte und du hast halt jetzt 3 Mannschaften vor dir, die auch Champions League-Ambitionen haben. Also
vor allen Dingen hätten sie nach hinten raus, ich glaube, 7 Punkte Vorsprung erarbeiten können auf die Mannschaft, auf dem ersten Nicht-Europa League-Platz. Also,
ja, das ist auch noch. Wolfsburg ist jetzt nämlich nur ein Punkt hinter, ja, genau, auf die Reden von der Champions League, aber Euroleague ist auch noch nicht sicher. Ne?
Ja, gut, dadurch, dass ich glaube, Platz 7 so diese. Also, na, das wird auf jeden Fall insgesamt sehr spannend. Was ich da ganz interessant fand, ich glaube, der hat sich da nachher ja mit den eigenen Fans noch angelegt. Dass die Stimmung ihm da insgesamt nicht gefallen hat innerhalb
des. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, weshalb er Hoffenheim verlässt und zu Leipzig geht. Die Stimmung im Stadion, damit er mal.
Wie du das ohne keinen Mundwinkel zuckt. Ja. Respekt.
Ich habe mir die Muskulatur hier entfernen lassen und in den Bizeps eingesetzt.
Immer noch nicht, ne?
Mhm. Ja. Ich habe einfach nichts mehr zu lachen. Was soll ich sagen? Ich arbeite seit 15 Jahren mit Eddie und bin HSV-Fan. Wo soll ich noch Freude empfinden? Oder? Wo soll das herkommen?
Tobi. Mitgehangen, mitgefangen.
Ja.
Ich kann höchstens Florentin als Tobi, ist das Einzige, was ich noch aus der Fassung bringen kann.
Ja, das war aber auch sehr lustig.
Es ist schön, dass Hoffenheim wieder ein normales Hoffenheim ist. Letzte Woche gegen Schalke war ja schon so sehr schockiert, dass sie jede Torchance reingemacht haben. Und jetzt gegen Wolfsburg haben sie es nochmal hinbekommen, wieder aus sehr viel nichts zu machen. Und das ist wieder das normale Hoffenheim. Apropos aus sehr viel nichts machen, Werder Bremen, um mal Pfeile zu schießen. Muss man aber leider nach diesem Spiel konstatieren, weil Werder, auch wenn es 4-1 klingt, sehr hart, aber Werder hatte ja seine Möglichkeiten auch, das Spiel anders zu gestalten.
Ja, aber ich finde nicht, also hochverdienter Sieg, ganz hochverdienter Sieg, weil das ging schon mit der Aufstellung los und da haben wir ein bisschen drüber diskutiert. Also zumindest hat sich das für mich so angefühlt und dass das Spiel im Prinzip mit Aufstellung schon verloren war, weil Düsseldorf warum auch immer sehr clever das Spiel so zusammengestellt hat, dass in der Defensive sich zusammen geigelt haben, Bremen keine Idee hatte, in der Vorwärtsbewegung sofort auseinandergesprungen, den kompletten Platz benutzt mit 35 Meter Pässen in die Räume. Und die beiden offensiven Außen von Bremen sind aber nicht hinterhergekommen. Und das hat so viele Lücken überall gerissen, dass Bremen das Spiel im Prinzip nach 20 Minuten verloren hat. Auch trotz Elfmeter und selbst Lattentreffer zum 2-2 war die komplette Stimmung auf dem Platz so, dass Bremen dieses Spiel hoch verdient, auch finde ich dann doch, also vielleicht ein Tor zu viel, aber hoch verdient verloren hat, weil es irgendwie das, was Düsseldorf da gespielt hat, und ich finde, wenn man die ein bisschen beobachtet hat dieses Jahr, dann weiß man, dass sie es so machen. So haben sie schon Schalke, haben sie schon im Stadion genauso auseinandergeschraubt mit so einem schnellen, vertikalen Fußball. Gibt es bestimmt noch zwei andere Spiele, wo das so gewesen ist. Es ist mir auf jeden Fall so im Gedächtnis geblieben, dass sie ein paar Mal schon Mannschaften so hops genommen haben. Und das war hier ganz genau der Fall. Dazu gehört bei Bremen wahrscheinlich auch so ein bisschen Pokaltristesse, so ein bisschen der Blues danach, bisschen die Luft raus. Aber du hast auch gemerkt, dass es, wo die Defizite der Mannschaft gerade sind. So. Und das ist schnelles, defensives Rückwärts, also das Rückwärtsbewegung und so, das hat alles nicht funktioniert. So, du siehst fast noch ein bisschen knapper als ich. Ich hab's bis zur 75 Minuten geguckt, dann bin ich frustriert aus dem Stadion
mich gepöbelt. Ernsthaft?
Psst, Ruhe. Hat einen Grund. Und dann habe ich es quasi abgeschenkt, aber hochverdient. Fortuna Düsseldorf, super.
Ja.
Nee.
Du findest es anders.
Nee, ich habe gerade Kopfschütteln müssen. Macht man doch nicht, komm.
Darf ich mal eine Lanze brechen?
Aber was? Aus dem Stadion gehen, oder nicht?
Soll ich dir sagen,
will ich jetzt aber auch wissen.
Ach, jetzt kommt das so bescheuert immer, Alter. Weißt du warum? Ich war am Wochenende mit ein paar Jungs in Belgien und belgischen Fußball geguckt.
Ach so, stimmt, ja.
Und wir mussten rechtzeitig wieder los, weil wir nach Gent mussten, haben Gent gegen Genk geguckt. Und deswegen, weil wir zum Anpfiff da sind, sollten
sie okay, wenn man ja, natürlich vier Stadien nach
20 Minuten an.
Kam es wirklich.
Es war aber auch in dem Sinne, du bist entschuldigt, weil da das Spiel dann wirklich gegessen war. Aber ich fand halt gerade diese Phase nach der Pause sehr spannend, wo halt Bremen halt richtig gedrückt hat. Also wo halt Bremen hatte nach der Pause, hatten sie riesige Chancen, auch mit Kruse, mit Rashica. Und da in diese Phase fiel halt dann dieses 3-1 rein. Durch Klaassen, der halt eigentlich nicht mehr aufs Feld hätte kommen dürfen.
Krasse Situation übrigens, wo ich gedacht habe, das Ding an der Stelle hat die medizinische Abteilung verloren.
Ja.
Weil der Trainer sitzt die ganze Zeit, wartet, was ist mit ihm? Kann er spielen? Die puffen ihm da dreimal das Ohr. Ja, warte da rein, ja, komm, schmeiß ihn wieder rauf. Der will unbedingt, klar will der, läuft und spielt einen Pass.
Ich trifft den Ball ja nicht mehr richtig,
weil er irgendwie. Zack, Konter 3-1. Aber wie jedes Tor gefallen ist, dieses schnelle, vertikale Bewegung auf die Flügel.
Klar, aber normalerweise verliert Bremen dann den Ball nicht. Sie hatten das ja nach der Pause ganz gut unter Kontrolle, fand ich. Und dann halt diese Szene hat es dann halt komplett einmal rumgerissen, einmal auf links gedreht, das Spiel.
Aber
nicht auf links gedreht, aber danach hatten sie auch Chancen, aber sie hatten halt ihre Möglichkeiten. Klar, du hast recht, Fortuna Düsseldorf, konterstärkste Mannschaft der Liga. Kannst du nicht viel tun, wenn die einmal ihren Gas geben. Stöger wieder Wahnsinnsspiel gemacht.
Du hast einen sehr schönen Vergleich auch in unserem Gespräch dazu, glaube ich, gezogen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwann hast du sie mit einer starken Champions League-Mannschaft, die gerade die Champions League überrascht, ein bisschen verglichen.
Ich habe gesagt, Ajax Amsterdam. Das Ajax Amsterdam des kleinen Mannes.
Ja, genau. Und genauso hat sich das auch angefühlt.
Also nicht vom Fußball her, sondern weil sie auseinandergekauft werden.
Ja, genau. Aber ich habe mich echt war schwer beeindruckt. Ich habe mich von denen voll überrannt gefühlt, so als Bremer. Weil ich gedacht hab,
die haben ein paar ganz interessante Spieler, finde ich. Also gerade hier auf den Außen mit Luke Bacchio und Rahman, die eine super Saison spielen, die auch schnell sind. Gerade Düsseldorf, die dieses Konterspiel machen. Stöger, hast du schon gesagt, ein sehr interessanter Spieler. Weil ich an der Stelle, wenn Fredi Bobic gerade wieder mal zuguckt, Fredi, welche Kamera? Ich möchte ihn schon richtig anschauen. Hi, Fredi. Das wäre einer fürs offensive Mittelfeld, den ich mir auch gut vorstellen könnte. Dann hast du echt auch mit Eihahn einen Spieler, der sich enorm entwickelt hat diese Saison. Ich finde, Düsseldorf hat eine echt interessante Mannschaft. Die Schwierigkeit wird sein, diesen Kader, oder was heißt zusammenzuhalten, ist wahrscheinlich fast unmöglich, aber entsprechend dann Ablösesummen zu generieren, um adäquaten Ersatz zu finden. Weil ich glaube, das könnte sein, dass da ganz schön gewildert wird im Sommer.
Die haben ja Luka Bakios ausgeliehen, wenn man so liest, Eihahn, Rahman, Ausstiegsklauseln. Ich habe noch mal einen anderen Spieler hier, den ich als Spieler der Woche hier
von Stöger nur noch ein Jahr Vertrag, glaube ich, also
von Düsseldorf nominiert habe. Kenan Karaman. Albtraum von Nuri Sahin ab jetzt.
Ja.
Der mit Zitat Friedhelm Funkel, er hat ein Tor gemacht, wie man das sonst nur von Messi kennt. Losgelaufen am Mittelkreis und hat dann Bremen stehen lassen, die auch da in der Situation dann, was du schon gesagt
aber hast. Aber das ist halt dann, wenn du Rückwärtsbewegung gegen Sahin und Moisander, die beide so Geschwindigkeit 5 und er Geschwindigkeit 10.
Je nachdem er jetzt, so aus. Ist halt so witzig hier, lange Zeit nichts und jetzt hier 276 Punkte. Der kann man auch im Transfermarkt ein bisschen gewinnen machen. Ist bei uns auf dem Transfermarkt gelandet.
Sehr gut.
Oh, Karaman. Oh ja, ich gehe gleich mal rauf.
Genau, ich auch.
Ich habe noch mega viel Geld.
Wie viel bietest du denn? Ich biete mehr.
Ja, ich biete über sieben Millionen.
Ja. Ist eigentlich ein guter Spieler, der so ein bisschen auch unterschätzt ist, wie viele halt bei Fortuna. Hat damit wirklich so einen Kader der Unterschätzten gebaut. Karaman, der halt einen Körper eigentlich hat, aber auch eine Geschwindigkeit mitbringt. Also der halt so best of both worlds.
Aber würdest du auch sagen, dass es an den Spielern liegt oder doch auch an dem System?
Weil, beides. Also es ist eine perfekte Symbiose.
Ja, ich glaube, für Düsseldorf damit nicht abwegig im nächsten Jahr sich zumindest irgendwie wieder neu 2, 3, 4, 5 Spieler zu finden.
Das ist halt die Frage, ob du dann wirklich die auf dem Niveau machen. Die leben halt extrem von dieser Geschwindigkeit, die sie aufgebaut haben, auch auf den Graden von den Außenstürmern.
Genau.
Und dann Zusammenspiel mit Hennings muss man auch.
Das hat mich halt gewundert, warum Bremen in dem Spiel, wenn irgendeiner in der Bundesliga geguckt hat, weiß er ja, dass sie da vorne mit Macht 10 rennen, ja. Nuri Sahin auf die 6 setzt. Also der spielt 35 Meter Pässe in Fuß, das macht er hervorragend. Aber Rückwärtsbewegung ist jetzt.
Das hast du auch nicht, ja. Aber mit die Eggestein, Johannes Eggestein auf rechts hat auch überhaupt nicht funktioniert. Nee. Da
Maxi waren sie auch ein ganz, ganz schlechtes Spiel
gemacht. Maxi auch, ja, die haben sich halt überrennen lassen im Mittelfeld. Aber die haben halt unfassbare Geschwindigkeit und die setzen es halt auch gut ein. Ja. Als Stöger, der jetzt mittlerweile in Form gekommen ist, nachdem er Hinrunde nicht so gut gespielt hat, der genau wie du wahrscheinlich gerade gesagt hast, der spielt ja auch unfassbare Pässe. Der macht dann eine Bewegung nach rechts, rechts, links und dann plötzlich den Ball nach außen.
Genau.
Das ist halt schon ein schöner Kader, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr, das, wie gesagt, es tut mir leid für Fortuna jetzt, so ein bisschen. Aber allein, wenn schon Raman geht, wenn Luke Bakio geht, wenn dann vielleicht sogar irgendwie auf die Idee kommt, Stöger und Eier zu kaufen.
Aber sie haben es ja auch jetzt geschafft, diese Spieler eben zu verpflichten für weniger Geld, als sie vielleicht dann im Sommer durch die Ablösesummen haben, durch eine kluge Transferpolitik. Ja. Ist auch was möglich, ist auch eine Chance, sag ich mal.
So lustig, weil dein Optimismus für andere Mannschaften, wenn er halt nicht emotional an irgendwas gekoppelt ist, deine Wahrnehmung.
Ja, das ist doch bei dir ganz genauso.
Nein, aber ich beobachte es ja gerade bei dir. So. Und die gleiche Situation ist ja bei der Eintracht, wo es darum geht, dass die Eintracht leer gekauft werden könnte. Und da sagst du sowas wie, ach, 60 Millionen für Rebic, davon gehen noch 30% an Benfica plus 7 Millionen Ablöse. Dann habe ich am Ende ja irgendwie
bleiben mir nur
36 Millionen. Und bei Fortuna sagst du so, ja, aber sehr interessant, wie man so unterschiedlich.
Einfach komplett unterschiedliche Ansprüche. Ich sehe mich halt komplett in einer anderen Liga als Fortuna. Es tut mir leid, Entschuldigung. Ja, du hast vielleicht recht. Na und? Was glaubst du, du bist Nils Bohmhoff oder was?
Manchmal weiß ich das nicht mehr.
Zurück zur Bundesliga. Haben wir alle Spiele durch?
Nee.
Nee, wir haben noch
jetzt
was.
Gibt's
haben wir auch noch andere Punkte hier.
Was 6 Spiele in Schnelldurchlauf noch.
Ja, wir haben Augsburg-Leverkusen noch.
Alles abgehandelt. Augsburg gegen Leverkusen.
Der Fehler des Tages bei Augsburg-Leverkusen. Leverkusen hat natürlich gewonnen, 4-1.
Bei mir steht 4-1 für
Da haben sie wieder gewirbelt. Habt ihr das Tor von Kai Havertz gesehen?
Ja, ich finde das ein bisschen über. Also, ja, aber der hat einfach Pike hingehalten, ne?
Ja, und der Reporter, der hat ja gesagt, er hat es genauso gewollt. Er war sich sehr sicher, dass er es genauso gewollt hat.
Ja, der Reporter hat auch kein Fußball gespielt.
Bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass er das genauso gewollt hat. Aber der Junge macht Spaß.
Ja, aber 100 Millionen ist er nicht wert.
Oh Gott, das Ding ist,
ich hoffe so sehr.
Ich habe richtig Schiss vor Leverkusen, ich sag's ganz ehrlich. Ich finde den Kader ganz geil. Habe ich ja schon mehrmals gesagt. Ach, das nervt mich
aber
so.
Aber auch perfekt auf diesen Bellarabi-Ausfall reagiert, jetzt mit so einer Umstellung auf so eine leichte Dreierkette, weil sie sehr offensiv. Die haben es halt, das ist halt, dann hast du gesehen, dass dieser Kader diese Idee sehr gut annimmt und jetzt auch da eine gewisse Flexibilität reinkommt.
Ja.
Und sie haben halt immer noch, sage ich ja seit Tag 1, sie haben unfassbar viele Spieler, die perfekt zu diesem Bosch-Fußball passen. Und wenn du dann auf Gegner triffst wie Augsburg, wo der neue Trainer sagt, wir ziehen jetzt erstmal unsere Viererkette durch, wir machen nichts anderes, und dann, das funktioniert nicht, dann ist das natürlich für Leverkusen gefundenes Fressen so. Wenn Leverkusen einen Plan durchziehen kann, Gegner keinen Gegenplan hat. Es hätte auch höher ausgehen können, sogar als 4-1. Das ist ja noch brutal. Dass
Ich weiß überhaupt nicht, wie die Eintracht gegen die bestehen soll. Ich wüsste nicht, was man da sagen
konnte. Konter. Da haben sie auch ein bisschen Anfälligkeit jetzt gehabt. Mhm. Wenn du da deren Ballbesitz irgendwo in den toten Zonen ausspielen lässt, wie Nürnberg das geschafft hat, und dann vielleicht auch noch ein paar Konter besser fährst mit Rebic.
Kai Havertz.
Ich sehe das schon.
Das ist das Einzige Gute, dass Rebic gegen Chelsea nicht spielen kann. Weil er gelb gesperrt ist.
Ach, ohne Rebic, ohne Haller.
Ist doch faszinierend, wie wir von Augsburg, Leverkusen wieder zu Eintracht Frankfurt und Europa League.
Alle Wege führen nach Frankfurt.
Alle Wege führen nach
im Herzen von Europa. Nee,
also, wollen wir mal. Ich wollte noch mal kurz, ich habe es eben schon mal gesagt, der Junge 31 Spiele, 14 Tore, Kickernote 2,94.
Wer?
Kai Havertz. Das sind Werte wie ein Junge, ey. Karim Bellarabi 2,75.
Ich glaube, nach Transfermarkt war aber auch der zweitwichtigste unter 21 oder so, gerade in Europa.
Genau, aber ja, das wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall gegen die Eintracht. Ist doch schön, dass da noch so ein bisschen Spannung drin ist irgendwann am Ende des Tages. Super. Apropos Spannung, jetzt im Anschluss an diese Sendung gibt's gleich Nils Bumhoff und Simon Kretschmar.
Nils Bumhoff. Die Sendung heißt nicht mal Nils Bumhoff, die Show, sondern heißt einfach nur Nils Bumhoff.
Die Sendung. Wir machen ein bisschen knapp durchgenommen Sekiro.
Sekiro. Wo seid ihr?
In Japan.
Sag mal.
Ich, wir haben uns verlaufen neulich, da war so, da waren so Affen. Nee, da waren so Schattengestalten und so ein kopfloser Samurai, der so Nebel verbreitet. Mhm. Und da war dann so ein Endboss, nochmal so ein dicker Samurai, der Gift spritzt und so Affen um sich rum hatte. Und dann war da noch ein Endboss in einem Haus im Erdgeschoss, der sich nicht gewehrt hat, als ich ihn getötet habe.
Ich fand, wir haben uns verlaufen, ist eine sehr gute Umschreibung dieses Let's Plays.
Was soll das denn heißen? Willst du etwa vielleicht mal mit Nico mal eine Runde Dark Souls spielen auf dem Sender? Willst du vielleicht mal gerade durchgenommen Dark Souls 2 machen?
Unfassbare Idee. Wo hast du die nur her?
Wollt ihr beide vielleicht mal gerade durchgenommen Dark Souls 2 machen? Würdet ihr das gerne sehen wollen?
Ich würde mir das tatsächlich, gucke ich mir jedes Dark Souls Let's Play an mit Leuten. Ja. Und ich würde auch bei euch wieder direkt von vorne mit einsteigen und das sehr eng verfolgen. Es wäre mir eine Freude, weil ihr noch schlechter seid als Nils und Simon.
Das ist tatsächlich auch relativ schwer. Aber ey, ich würde mich freuen, euch beide zu sehen.
Ach, ich habe da schon so viel drüber geredet. Ich glaube da nicht mehr dran.
Am liebsten würde ich gerne, ich weiß ja, ich suche mir eins aus. Das ist so lustig. Eddie hat ja den Staffelstab Simon und mir gegeben und ich habe jetzt das Recht, mir durch zahlreiche erfolgreiche Bosskämpfe ohne Summon mir das Recht erwirkt, die weiterzugeben, ja, diese
den Fluch.
Den Fluch.
Den Fluch weiterzugeben.
Und ich gebe ihn an euch beide weiter. Ihr seid das neue Knaller durchgenommen. Carsten, ihr Team, wir suchen noch aus, welchen Dark Souls oder Bloodborne-Titel. Wir wollen in der Community mal fragen. Vielleicht ich würde gerne euch ein Spiel sehen, was ich auch kenne. Weil wenn ihr Dark Souls 2 spielt, was ich nicht kenne, ist das nicht das Gleiche, als wenn ich euch leiden sehe bei einem Spiel, was ich auch selber gespielt habe.
Aber wir werden doch immer leiden, ist doch egal.
Nee, aber das ist was anderes, weil dann denkt man, ah ja, stimmt, an der Stelle weiß ich noch. Und dann, oh, dann freue ich mich richtig, wenn ihr richtig leidet. Bei Dark Souls 2, da weiß ich, das kann ich dann ja nicht so.
Das musst du und Simon ja noch spielen. Da war ich ja drauf.
Ja, da wartest du drauf. Ja.
Natürlich. 2 und 3
muss
ich nochmal. Ja, das habe ich vergessen, oder was?
Bin dabei. Wenn Simon Bock hat, ich bin auf jeden Fall dabei. Müssen wir mal gucken nach Sekiro, ob wir dann. Egal,
erstmal eine Pause.
Diese Sendung ist vorbei. Ich muss jetzt direkt rüberlaufen. Vielleicht, Simon, siehst du mich schon? Er sieht mich vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob er mich hört. Er sitzt wahrscheinlich schon da und übt wieder. Ich kenne ihn doch immer. 2 Stunden vor der Sendung sitzt er da und übt. Da ist er schon! Guck mal! Und was macht er da? Übt er? Nee, der tippt im Handy rum. Soll ich ihn mal anrufen? Warte, ich rufe ihn mal an. Pass auf, ich rufe ihn an und sag ihm, ich komme nicht, okay? Mal auf, mal gucken, wie er reagiert. So hab ich ihn denn.
Der übt doch auf seinem Handy.
Ruf ihn mal an jetzt.
Spieler Sekiro auf dem Handy, sehe ich doch schon.
Simon? Ja, du bist, ja, ich komme jetzt gleich zu dir rüber, ne?
Ja, ja,
ich wollte dich auch nicht veräppeln oder so. Hallo. 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 Hallo, Simon. Hallo. High five. Ja, ich freue mich sehr auf dich.
Weiter kann ich nicht.
Und willst ein Bierchen? Ich komme jetzt gleich zu dir rum, ne? Wo bist du denn? In welchem Haus?
In der 15, da wo Subnautica gerade beendet wurde.
Okay, dann komme ich jetzt zu dir rumgewieselt und dann spielen wir ein bisschen Sekiro. Und dann sage ich jetzt hier Tschüss bei Bundesliga. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart.
Ich raus, weil ich schnetze mich selbst aus dem Bild. Moment. Ja.
Wer hat das gemacht? Paul hat das gemacht. Glaube ich. Paul sitzt, glaube ich, da. So. Tschüss, bis gleich.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.